Ihr lieben Leute, wir haben es geschafft. Über einen Monat Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und wir sind jetzt wirklich am Ende angekommen. Aber wir werden natürlich über alles nochmal sprechen. Über das Spiel um Platz 3, über das große Finale und alles, was drumherum ja auch noch so passiert ist. Und damit herzlich willkommen zu Folge 128 von Football's Coming Home. Und wir machen sozusagen zum Abschluss auch nochmal einen ganz großen Aufschlag mit einem Mann, der die Wochen sicherlich mehr in beruflicher Perspektive so mit der WM durchgezogen hat, wie ich. Bei mir war es eher privat und podcastmäßig. Aber lieber Dirk, du hast in diesen Wochen wirklich auch beruflich viel mit der WM zu tun gehabt. Erstmal grüß dich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank und danke für die schöne Anmoderation. Und in der Tat, ja, ich habe viel mit der WM zu tun gehabt, sehr viel. Ich saß am WM-Desk am gemeinsamen von RTL, NTV und jetzt neu dabei ja auch die Kolleginnen und Kollegen von Sky. Das kam dann während die WM lief auch noch mit dazu, dass wir zu einer großen Company zusammengeschmolzen sind. Und natürlich gab es dann da auch schon den Austausch immer mit den Kollegen in München. Und wir haben die WM von Anfang bis Ende begleitet auf allen Kanälen, auf Social Media, natürlich auch im linearen TV. Und ich habe sehr viel gesehen, an der einen oder anderen Stelle sehen müssen. Und ich freue mich, dass wir dann heute über all das nochmal sprechen können und dann die WM endgültig ad acta legen können.
Wie ist das denn? Bleiben wir nochmal kurz bei der Thematik, ne? RTL, Sky arbeiten jetzt zusammen, sind jetzt quasi, ja, nicht ganz eins, aber es wird da jetzt sehr viele Synergien wurden da jetzt zusammengelegt. Wie ist das während auch so einer sehr stressigen Phase, im Prinzip ja für beide Unternehmen? Ich meine, klar, ihr hattet jetzt beide jetzt nicht genau mit der Übertragung zu tun, aber du hast es ja schon erwähnt, ihr hattet auch Leute vor Ort für die Berichterstattung und so weiter. Wie funktioniert das überhaupt dann, zwei so mächtige Medien-Companies, die auch viel im Sport unterwegs sind, das in so einer stressigen Phase da zusammenzuführen, ist ja schon eine Herausforderung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass die Herausforderungen, sagen wir mal, in anderen Etagen liegen als jetzt in meiner. Also da geht es natürlich erstmal darum, die Verträge aufzusetzen. Kartellämter waren damit beschäftigt und so weiter, dass bevor überhaupt die beiden Firmen verschmelzen konnten. Das war sicherlich eine große Herausforderung und hat ja auch mehrere Monate gedauert. Und dann letztendlich auf unserer Ebene, einige Etagen darunter, also auf der Arbeitsebene, funktioniert das sehr gut und sehr pragmatisch. Also du hast letztlich einen WM-Desk in Köln bei RTL, an dem ich saß, und du hast einen WM-Desk in München, wo die Kollegen eben von Sky sitzen. Und ja, du sagst es, wir hatten zwei Reporter vor Ort, die Kollegen von Sky hatten auch Reporter vor Ort und am Ende setzt du dich halt einfach hin und sagst so, wer sind jetzt die Ansprechpartner in München? Dann sagen wir hier, wir sind unsere Ansprechpartner in Köln und dann legst du dich zusammen. Ne? Also dann sagen wir haben morgens eine Konferenz um 8:30 und die kommen dann mit dazu. Die haben eine Konferenz gehabt um 8:45, da kommen wir dann mit dazu, sodass wir da im Austausch waren und über Tag dann eben auch über Telefon, über WhatsApp, über Teams, wie auch immer, und gehen dann letztendlich sehr, sehr pragmatisch vor. Ne? Also die Reporter, die jetzt zum Beispiel im Basecamp waren bei der deutschen Nationalmannschaft, ja, die haben da sozusagen im Schichtbetrieb gearbeitet. Da waren halt welche dabei, die Programme dann in Deutschland versorgt haben. Durch die Zeitverschiebung war das natürlich dann oft dann auch dort am Abend oder in der Nacht. Und der andere Reporter hat dann eben geschlafen oder dann eben für Sky geschaltet zum Beispiel, ja, oder für Sky Beiträge gemacht oder Interviews gemacht und umgekehrt, ne, so dass wir immer wussten, unsere Reporter machen das, die Kollegen von Sky machen das, so dass wir am Ende dann letztlich auch so unsere Ideen zusammenwerfen konnten und dann verteilen konnten, welcher Reporter was macht. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und jetzt ist es eben auch so, das haben wir gestern begonnen, ganz frisch. Wir haben jetzt nicht mehr getrennte Redaktionskonferenzen, sondern wir sind jetzt zusammengeschmolzen in eine große RTL und Sky Sportkonferenz, sowohl am Morgen als auch am Nachmittag. Also ein weiterer Schritt dann eben auch in die Richtung, dass wir eine gemeinsame Firma sind und werden dann eben jetzt in den kommenden Wochen daran arbeiten, das weiter zu vertiefen, damit wir dann eben pünktlich zum Zweitligastart und Bundesligastart und zum DFB-Pokal dann gut aufgestellt sind, weil nach der WM ist ja vor der zweiten Bundesliga, ne? Also man vergisst das ja irgendwie, aber Anfang August startet schon die zweite Bundesliga. Topspiel natürlich live bei RTL und Sky, und im Hintergrund wird dann natürlich auch schon sehr viel daran gearbeitet, dass wir da eine tolle Übertragung hinbekommen.
Ja, auch dann in Bezug auf die Bundesliga, DFB-Pokal hast du ja eben angesprochen. Also es geht jetzt in der Hinsicht absolut Schlag auf Schlag. Werden wir da natürlich auch, wenn die Saison wieder losgeht, sicherlich auch einige Male noch drüber sprechen. Aber hier soll es ja vor allem erstmal um die WM gehen. Und ich glaube, da hatte vor allem jetzt auch die letzten Spiele hatten nochmal sehr viel Diskussionspotenzial. Ich würde mal sagen, fangen wir mal an mit dem Spiel um Platz 3. Das müssen wir jetzt nicht endlos in die Länge ziehen, aber ich glaube, wenn man sich das Ergebnis anguckt, muss man doch zumindest mal kurz drüber sprechen. Vielleicht, wenn ihr euch noch richtig erinnert, hatte ich ja mit meinem lieben anderen Kollegen David ja in der letzten Folge die heiße Diskussion: Spiel um Platz 3, unnötig, soll man abschaffen oder behält man das? Bückerinho ist ja eher ein Verfechter davon, ich bin eher dagegen. Und irgendwie hatte man dann so am Ende mit diesem 6-4, die Engländer haben das gewonnen gegen Frankreich, hatten irgendwie beide recht, kann man glaube ich so sagen. Also, wobei es mir auch und da kam vielleicht auch so beim lieben Kollegen Straßburger, ich habe es bei Magenta geguckt, dann, wenn du es ganz nüchtern hinten raus betrachtet hast, ja, in diesem Spiel, so mit den ganz vielen Toren, natürlich war ich als erstes so ein bisschen euphorisiert. Wenn du dann aber mal ganz nüchtern dir im Anschluss das Spiel nochmal angeguckt hast, auch wie die Tore gefallen sind, da dachtest du dir schon so, oh, ich will jetzt nicht sagen, das hatte Kreisliga-Charakter. Das wäre jetzt auch zu viel des Guten. Aber, also mal im Ernst, es hatte nichts mit Weltmeisterschaftsfußball zu tun, wenn ich das mal so sagen darf. Wie siehst du das?
Ja, ich bin bei dir. Ich habe auch vor dem Spiel gesagt, ich brauche das Spiel nicht. Du hast halt zwei absolut enttäuschte Mannschaften und du kannst das auch letztlich nicht wieder gut machen, indem du dieses Spiel gewinnst. Du wirst trotzdem ja mit einer Enttäuschung nach Hause fahren. Ne? Und klar, das Spiel war dann extrem unterhaltsam. Das lag natürlich daran, der Druck ist weg, du kannst frei aufspielen. Du siehst dann aber auch hinten raus, also jetzt gerade, ich weiß ja, Strassi, schöne Grüße, hat das ja sehr gefeiert, zum Beispiel das 6-4 von Bellingham. Der geht ja aus der eigenen Hälfte Richtung Tor und dann spielt er dann nochmal ein paar Gegenspiele aus und so. Man muss aber auch sagen, das gehört so weit mit dazu, der wird halt einfach schlichtweg nicht angegriffen. Ne? Also da laufen die ganze Zeit Gegenspieler so neben ihm her und er ist dann mehr oder weniger, läuft er parallel zum Tor so am 5-Meter-Raum und schiebt ihn dann irgendwann rein. Ich glaube, in einem WM-Finale oder in einem Viertelfinale oder Achtelfinale, wie auch immer, wäre dieses Tor so niemals gefallen. Ne? Also das bin ich, da bin ich letztlich schon bei dir. Ne? Also der sportliche Wert ist halt schon wirklich sehr, sehr zweifelhaft letztlich. Ne? Natürlich wird Infantino sagen, ja hier Leute, ich habe doch gesagt, ne, hier, ihr werdet ein tolles Fest erleben, das tollste Spiel um Platz 3, das es jemals gegeben hat. Ja, aber unter dem Strich sportlich zweifelhaft. Dem Sieger bringt es irgendwie auch nichts, finde ich. Von mir aus braucht man es nicht. Es wird aber trotzdem nach wie vor stattfinden. Machen wir uns nichts vor. Wir haben das nicht zu entscheiden.
Naja, davon mal abgesehen, dass man ja jetzt, wie gesagt, sagen kann, also Spektakel war es. Also warum sollte man es abschaffen? Also es ist, sagen wir mal so, es hat nicht meine Befürchtungen bestätigt, dass wir ein absolut schnödes Fußballspiel sehen, wo wir dann nach 90 Minuten sagen, boah, kann es endlich vorbei sein. Es war das genaue Gegenteil, aber von dem Gegenteil dann auch wieder ein bisschen zu viel.
Ja.
insofern auch, ja, dass die Engländer da 4-0 zur Pause gegen Frankreich führen, komplett absurd. Auch ein bisschen schade, dass die Franzosen dann in der zweiten Halbzeit gut hätten sie das Spiel sogar drehen können, wenn man mal ehrlich ist, wenn man sich die Chancen anguckt. Aber Ja, ich weiß nicht. Also für Didier Deschamps ist das ein blöder Abschluss als französischer Nationaltrainer, obwohl er ja eine überragende Zeit hatte. Und für Thomas Tuchel, ehrlicherweise, ich meine, klar kann man jetzt sagen, Bronzemedaille, beste WM-Platzierung seit 60 Jahren. Aber ist jetzt dieser Sieg jetzt unbedingt für ihn so in der Frage, geht es für ihn weiter oder nicht? Ist da diese Bronzemedaille jetzt so stark ein Pro-Argument für ihn? Weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht.
Ich glaube schon, unter dem Strich steht jetzt halt das beste Ergebnis seit dem WM-Triumph seit 1966. Und ich finde, dass die Engländer sich im ganzen Turnier als unheimlich resilient gezeigt haben. Die haben unheimlich viele Widerstände aus dem Weg geräumt. Vielleicht erinnerst du dich, sie haben das Achtelfinale haben sie in Mexiko gespielt, im Aztekenstadion. Und da hat jeder vorher gesagt, das verliert England safe. Dieses Stadion, ja, mit dieser ganzen Stimmung, mit dieser Lautstärke, dann liegt das über 2000 Meter hoch. Da haben Ärzte vorher gesagt, du musst eigentlich mal so 2 Wochen rechnen, dass du dich da akklimatisierst, ja, und du musst da aber jetzt dann sofort funktionieren. Dann sind sie, wenn man den Spielverlauf noch gesehen hat, sind ja noch in Unterzahl gewesen, haben dann trotzdem noch gewonnen. Harry Kane hat sein sensationelles Interview gegeben, wo er total heiser war. Das war ein toller Moment dieses Turniers, fand ich. Ich habe das Harry Kane auch von Herzen gegönnt, wirklich ein toller Sportler, und über seine sportliche Qualität müssen wir überhaupt nicht mehr reden. Und dann spielen sie danach gegen die Norweger, die, fand ich, fast der heißeste Scheiß zu dem Zeitpunkt waren. Da hat auch jeder gesagt, oh, ich glaube, das wird für die Norweger ausgehen. Und auch da waren sie sehr, sehr widerstandsfähig und haben das Spiel gezogen. Ja, letztendlich bleibt irgendwie hängen, dass Tuchel vermeintlich das Spiel gegen Argentinien vercoacht hat. Ja, das kann man mit Sicherheit so sehen. Ich finde es auch, dass er viel zu defensiv eingewechselt hat. Am Ende fehlten wirklich nur 2, 3, 4 Minuten. Ne? Das muss man ja sagen. Bis zur 85. haben sie das 1-0 gehalten. Ich glaube, wenn sie es wirklich geschafft hätten, die waren einfach auch platt irgendwie, ne? Wenn sie es geschafft hätten, dann wäre Tuchel jetzt wahrscheinlich der Größte gewesen. Alle hätten gesagt, ja super, dass er so entschieden hat. Ja, es fehlte wirklich nicht viel bei den Engländern, sodass ich glaube, dass man am Ende sagt, ja, wir haben auch sehr, sehr gute und sehr positive Momente gehabt. Ich finde, dass sie mit Jude Bellingham einen der Spieler des Turniers in ihren Reihen hatten. Ja. Deswegen glaube ich, dass Tuchel eine Chance bekommt, auch jetzt weiterzumachen. Aber er muss natürlich sofort liefern. Jetzt in der Nations League muss er sofort liefern. Wenn das nicht funktioniert, dann wird der englische Verband die Notbremse ziehen, weil sie ja dann auch die EM im eigenen Lande haben.
Ja, das könnte für ihn natürlich eine massive Chance auch sein. Aber dementsprechend, auch wenn, ne, rund um Personalien gab es ja vor der WM auch viele Diskussionen. Wenn du jetzt zum Beispiel auch siehst, ein Saka schießt auf einmal 3 Tore, hat im Halbfinale nicht gespielt. Ne? Also das sind dann, und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, dass gerade, ne, und das hängt ihm immer noch nach, deutscher Trainer, kein englischer Trainer. Dementsprechend wird da auch alles nochmal ganz besonders auf die Goldwaage gelegt. Aber ich würde dir da insofern zustimmen, was sie vielleicht noch ein bisschen hinkriegen müssen, ist auch diese Abstimmung in der Abwehr, weil wenn du 4-0 vorne bist, klar, die Franzosen, die haben dann angefangen, Fußball zu spielen, richtig gut auch, aber du hattest ja den Eindruck, die kippen jetzt genauso um wie gegen Argentinien. So, und also,
ja, das kann nicht sein. Da bin ich bei dir. Jetzt 3 Euro ins Phrasenschwein, Defensive gewinnt Titel, ne? Das ist sicherlich ein Problem der Engländer. Auch kein Weltklasse-Torwart mit Pickford. Das kommt auch noch mit dazu.
Danke, danke, dass du das sagst.
Ja, also er ist natürlich mit dem Herzen dabei und lebt es, ne? Aber ich finde auch, den einen Ball von Argentinien, das 1-1, ich glaube, den kann man halten. Also deswegen, insgesamt passt das noch nicht. Ich glaube aber, wenn er die Balance hinbekommt, Er wird sicherlich seine Lehren ziehen, Thomas Tuchel. Dann wird England eine gute Europameisterschaft spielen, da bin ich mir ganz sicher. Aber sie haben mit Jude Bellingham, habe ich eben schon gesagt, einen absoluten Superstar, der gerade mal 23 Jahre ist. Vielleicht schafft es Harry Kane, seine Karriere zu krönen. Ich würde es ihm wirklich gönnen. Irgendwie sind ihm diese ganz großen Titel bis jetzt verwehrt geblieben. Champions League, jetzt Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, wieder nicht geklappt. Wäre natürlich eine schöne Geschichte. Bin auch bei dir. Saka hätte ich natürlich gerne gesehen im Halbfinale. Ich glaube eben, dass das einer gewesen wäre, der für die Entlastung gesorgt hat. Warum Tuchel ihn nicht gebracht hat, wird sein Geheimnis bleiben. Vielleicht lüftet er es irgendwann mal. Wir sind halt nicht der Trainer. Ja, das wäre halt wirklich jemand gewesen.
Ist auch besser so, muss man auch
besser,
dazu sagen.
Genau, ist vielleicht besser so. Er wäre mit Sicherheit natürlich einer gewesen, der für die Entlastung hätte sorgen können. Dann kannst du halt einfach mal den Ball nach vorne schießen und dann rennt der, ja. Aber das haben wir auch eben schon gesagt, ne? Der sportliche Wert des Spieles um Platz 3, zweifelhaft. Er macht dann 3 Tore, ja. Aber ja, die waren halt auch teilweise einfach, ne?
Also ich hatte zwischendurch so den Gedanken, ich hätte in diesem Spiel auch eins gemacht.
Also, ja, vielleicht.
Und das sage ich nicht, weil ich jetzt hoch veranlagter, qualitativ guter Fußballer wäre, ne? Also das möchte ich nur dazu sagen.
Aber ja, es hatte so ein bisschen Testspiel-Vibes, ne? Das muss man sagen.
Wobei, da muss ich dazu sagen, ich war vorher beim Testspiel Rot-Weiß Oberhausen gegen Borussia Dortmund und da wurde mehr verteidigt und auch besser. Also da muss man auch immer Abstriche machen, aber die sind natürlich auch in einer anderen Saisonphase.
Ja.
Ich glaube, gehen wir jetzt mal zum Grand Final über. Wie fangen wir mit dem Sportlichen an und machen hinten raus so ein bisschen das Entertainment? Da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Allgemein aber zum Sportlichen, ne? Die Spanier zum zweiten Mal Weltmeister gewonnen, 1-0 nach Verlängerung. Wenn wir beim Spiel um Platz 3 gesagt haben, es war ein bisschen zu viel von dem Absurden und zu viel von den Tralala und zu viel von den Toren, kann man sagen, das Endspiel war das krasse Gegenteil. Also es war, man kann schon sagen, es war ein fürchterliches Endspiel. Ich habe irgendwo gesehen, Argentinien, das schlechteste Finalteam aller Zeiten. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber die Statistik, wenn du in 90 Minuten keinen einzigen Torschuss abgibst, dann ja, sagt das auch eine Menge aus. Am Ende dieses entscheidende Tor, 106. Minute, das war wirklich wunderschön herausgespielt. Diese Flanke von Pedro Porro auf Nico Williams.
Jetzt Nico Williams,
fast,
ja.
Ich hätte fast Iñaki Williams gesagt. nein, es war natürlich Nico Williams, der den Ball, ist auch nicht so einfach da, den per Kopf so super zurückzulegen. Und Ferran Torres, der das Ding dann vollstreckt. Am Ende Argentinien, die hatten auch noch mal 2 Top-Möglichkeiten, die sie nicht geschützt haben. In der Nachspielzeit, da wäre es fast wieder passiert, so dieser klassische Argentinier-Move mit den späten Toren. Am Ende muss man aber, und wenn man auch das gesamte Turnier übersieht, ist Spanien der absolut hochverdiente Weltmeister.
Ja, total. Aber ich fange noch mal vorne an. Ich war richtig sauer, ne? Also ein Spiel, das war ja wirklich so zäh und so zerfahren. Argentinien hatte ja nichts anderes im Sinn, als zu treten, das Spiel zu unterbrechen, den Spaniern auf die Nerven zu gehen. Das war ja gar nichts. Die wollten ja gar kein Fußball spielen. Die wollten den Ball nicht haben. Die haben halt einfach nur die Spanier da machen lassen und dann versucht irgendwie, ja, immer mal wieder hier eine Nicklichkeit einzustreuen, da eine Nicklichkeit. Das habe ich echt nicht verstanden. Das hat mich richtig wütend gemacht, weil du hast dann ja am Ende gesehen, dass wenn sie müssen, ja, das war ja ein paar Mal bei dieser WM so, wenn sie müssen, dann hat's ja funktioniert, ja, dann werden sie auf einmal gefährlich. Und dann habe ich auch gedacht, Mensch, wieso habt ihr das denn nicht vorher gemacht? Warum habt ihr nicht mal vorher versucht, diese spanische Hintermannschaft mal ein bisschen zu beschäftigen? Ja, die Qualität haben sie ja jetzt mal auch abgesehen von Messi. Es ist ja nicht alles immer nur Messi, ja. Er kann natürlich da wunderbar die Leute in Szene setzen. Dafür haben sie auch noch mal tolle Spieler da vorne. Also das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden, warum sie so vorgegangen sind. Ich habe irgendwo mal gehört, in irgendeinem Podcast, ja, Argentinien, das waren irgendwie 10 Assis und ein Messi. So ähnlich war's. Auch dann noch, ja, weißt du, das hat mich so aufgeregt, Enzo Fernandes, der dann kurz vor Schluss noch die gelb-rote Karte kriegt, muss er vorher schon kriegen. Und dann geht er da hin und sagt, ach ja, war doch nix. Ne, das war die klarste gelbe Karte, die man sich vorstellen kann. Da hast du keine Slow-Mo gebraucht. Das war einfach eine gelbe Karte und gelb-rot dann für ihn und fertig. Also er schwächt dann auch noch seine Mannschaft, anstatt irgendwie vom Feld zu gehen, macht er dann noch ein Riesentheater. Das hat mir total missfallen. Ich habe es letztlich dann tatsächlich gefeiert, dass die Spanier mit so einem tollen Spielzug, du hast es erwähnt, dann verdient Weltmeister geworden sind. Dann auch wieder hinten raus unschön hat sich Argentinien als wirklich ganz schlechter Verlierer präsentiert mit der Rudelbildung, mit Paredes, der dann noch nach dem Schlusspfiff eine rote Karte bekommt, der dann einen Spieler von Spanien dann auch niederringt. Das war der unrühmliche Tiefpunkt von Argentinien in diesem Spiel. Schade. Ich glaube, dass Argentinien sich von einer anderen Seite hätte zeigen müssen. Aber haben sie leider nicht. Ich habe irgendwo noch eine Statistik gelesen, dass sie die Mannschaft sind, die im Finale mit die meisten Fouls begangen hat. Das war nach 2022, wo es die zweiten meisten waren, auch von Argentinien, jetzt auch noch ein negativer Höhepunkt in dieser Hinsicht. Schön am Ende, dass Spanien dieses Spiel gewonnen hat. Argentinien hätte es, finde ich, mit dieser Taktik absolut nicht verdient gehabt, Weltmeister zu werden.
Es kam ja auch so ein bisschen die Diskussion auf, ne, mit Messi, weil du gerade von den 10 Assis gesprochen hast. Ich sag mal umgekehrt, spielerisch vielleicht, ist es genau, hatte ich auch im Finale so ein bisschen, es kommt so ein bisschen das Problem zutage, dass du halt, und die haben alle für ihn gearbeitet, ne, ihn nochmal diesen Traum quasi von der Weltmeisterschaft zu bescheren. Aber es ist dann genau für mich in dieser Phase das schiefgegangen, nämlich indem du das Gefühl hattest, wir müssen spielerisch müssen wir jetzt für ihn arbeiten, Messi aufgrund seines Alters und so weiter und auch aufgrund seiner Spielweise, er ist der Einzige, der defensiv nicht mitarbeitet. Ähnliche Diskussionen hatten wir auch immer bei Ronaldo und Portugal. Man kann da immer sagen, ja, wenn die dann vorne, und das haben sie bei der WM ja beide gezeigt, dann ihre Aktionen haben, die dann spielentscheidend sind, ist das egal. Aber wenn du in diesem Spiel dann quasi der Einzige bist, der dann halt hinten nicht konsequent mitarbeitet und alle anderen das machen lässt, dann wird es irgendwann sehr schwierig. Und da ist Spanien dann von der mannschaftlichen Geschlossenheit oder von der mannschaftlichen Balance einfach besser aufgestellt. Und es hat am Ende, weil wir auch viel über die individuellen Stars auch bei dieser WM gesprochen haben, am Ende hat die beste Mannschaft gewonnen und nicht das Team mit dem vielleicht besten ein Star und einer restlichen Truppe, die auch super gut ist, muss man dazu sagen.
Ja, Spanien ist halt einfach eine perfekt geölte Maschine. Die arbeiten wie ein Uhrwerk. Das war schon im Halbfinale gegen Frankreich so. Das war einfach perfekt, wie sie nach hinten gearbeitet haben, wie dicht gestaffelt sie da standen, wie jeder in seiner Rolle ist, jeder auch Verantwortung übernimmt, aber dann eben auch noch die Klasse zu haben über Einzelkönner wie Yamal dann eben auch noch immer wieder Nadelstiche zu setzen, immer wieder auch dann gefährlich zu sein. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Schon gegen Frankreich, das war, finde ich, fast das perfekte Spiel von Spanien. Es konnte eigentlich keinen Zweifel geben, dass sie auch mit so einer Leistung Weltmeister werden, eben weil da eine perfekt eingestellte Mannschaft ist. Die waren ja fast wie Roboter, aber trotzdem mit einem Herz, ne, fand ich. Also das kommt noch dazu. Ne? Also sie spielen jetzt nicht irgendwie unterkühlt oder so. Es ist einfach perfekt abgestimmt. Wenn ich das vergleiche mit der deutschen Nationalmannschaft, das ist eine andere Sportart, was die da machen. Da sind wir Lichtjahre von entfernt, leider gerade. Und ich ja, bin fasziniert davon, wie Spanien das auf den Platz gebracht hat, mit Rodri als dem Strategen, als dem Kopf dieser Mannschaft, dem Leader dieser Mannschaft. Absolutes Vergnügen, dem zuzugucken, was der macht. Der weiß immer schon vorher, was zu tun ist. Ist halt nicht so dieser strahlende Stern wie jetzt Messi zum Beispiel, ne? Aber einfach der jemand, der einfach strategisch so stark ist und so wichtig ist für diese Mannschaft, der auch aus meiner Sicht völlig zu Recht der Spieler des Turniers geworden ist.
Was ja auch faszinierend ist, dass du ja, wenn du gerade Lamine Yamal auch angesprochen hast, auch Nico Williams, wenn du mal denkst, wie der bei unserer Heim-EM abgegangen ist. Man muss ja in diesem Turnier dazu sagen, dass er häufiger von der Bank kam, also gar nicht so die Entwicklung genommen hat, die wir alle gedacht haben nach dieser Heim-EM, ne? Aber weil du auch gerade das Beispiel Deutschland angesprochen hast, das ist halt der krasse Unterschied, dass du selbst wenn die Individualisten nicht die allerbeste Form haben, dass das in einem mannschaftlichen Gefüge aber nicht so wahnsinnig auffällt. Und dass die dann trotzdem, auch wenn sie reinkommen, dann den Unterschied machen. Das hat es bei uns im Laufe des Turniers auch mal gegeben. Dennis Undaf. So, aber das war die absolute Ausnahme. Und bei Spanien hat es immer ineinander gepasst, trotzdem. Und was ja auch, weil du Rodri angesprochen hast, was ja witzig ist, ne, was man, wenn man mal zurückguckt, ne, nach diesem Auftaktmatch gegen Kap Verde, wo da ja auch Luis de la Fuente gefragt wurde, so sinngemäß, ja, ist Rodri da der Bremsklotz, hat mich so ein bisschen, ne, an die Toni Kroos-Thematik oder Diskussion immer erinnert, ne? Und wie sich das dann hinten raus so entwickelt hat, das ist schon echt interessant. Vielleicht noch eine Frage: Wen hattest du als Weltmeister getippt?
ich hatte tatsächlich Frankreich getippt, muss ich zugeben. Mir war dann aber im Laufe des Turnieres dämmerte mir irgendwie, ich glaube, dieser Tipp geht nicht auf. Die haben natürlich brutale Einzelkönner, gerade in der Offensive. Aber letztendlich hast du da gesehen, dass sie als Mannschaft einfach nicht so gut arbeiten. Du hörst es dann ja jetzt auch so im Nachhinein raus, ne? Da kommt halt immer so ein bisschen, ja, da sind doch viele Primadonnen da drin, ja, und so ein bisschen Ich-AG und so weiter. Schwer, glaube ich, auch für Deschamps und für den Nachfolgetrainer, diese Individualisten unter einen Hut zu bekommen. Das ist es am Ende des Tages, ist Frankreich halt keine Weltmeistermannschaft gewesen. Das war halt tatsächlich Spanien, weil sie es geschafft haben, als Mannschaft aufzutreten. Und das hat Frankreich dann am Ende des Tages eben nicht geschafft. Viel zu wenig gemacht. Es ist nicht gelaufen bei ihnen, auch im Halbfinale. Und dann hast du halt auch gemerkt, dass dann solche Spieler wie Mbappé oder Dembélé, manchmal auch Ulisse, dass die irgendwie so ein bisschen beleidigt waren und dann nicht den Schalter umgelegt haben und zu sagen, so komm, wir übernehmen die Verantwortung und ziehen jetzt den Laden mal nach vorne. Das habe ich total vermisst und das war bei Spanien halt der Fall. Ja, die haben ein schlechtes Spiel gemacht gegen Kap Verde, wobei das eigentlich schon absurd war, dass sie da nicht irgendwie 3, 4, 5 Tore geschossen haben. Das hast du halt dann am Ende als absolutes Fund gehabt, dass diese Mannschaft einfach perfekt funktioniert hat und es auch dann geschafft hat, so jemanden wie Lamine Yamal, der sicherlich auch nicht einfach ist, was man so hören und lesen konnte, ne? Der ja schon immer denkt, ja, er ist es, ja, aber am Ende hören dann die Spieler doch eher noch auf Rodri und ich glaube, das ist auch ganz gut so.
Ja, wobei es auch absurd ist. Wie alt ist der jetzt?
Der ist doch 19. Noch nicht mal, der ist 19 und ist mal Welt- und Europameister-Ebene.
Kann man im Prinzip schon sagen, gut, vereinstechnisch, da gibt es noch viel zu gewinnen für ihn. Ne? Aber zumindest, was das Thema Nationalmannschaft angeht, ist er im Prinzip mit allem schon
durch. Ja, mit 19. Einerseits toll, andererseits mache ich mir ein bisschen Gedanken um ihn. Also wie willst du das alles verkraften? Der ist ja so gehypt worden in den letzten Jahren. Jetzt ist er auch noch Weltmeister geworden. Ich hoffe, dass er die richtigen Leute um sich herum hat, die ihn da vernünftig beraten und die dafür sorgen, dass er nicht komplett durchdreht. Ne? Die Gefahr besteht natürlich durchaus.
Aber da hat er auf jeden Fall sowohl beim FC Barcelona mit Hansi Flick natürlich jemanden, der das gut handeln kann, als auch natürlich der Nationaltrainer. Vielleicht ein letztes abschließendes Wort dazu noch. Wenn wir ja auch mal in Bezug auf die deutsche Mannschaft, wir haben die Parallelen ja gerade schon mal so ein bisschen gezogen, Luis de la Fuente ja wirklich einer, der ja auch den vorher ja noch keiner so groß kannte, der ja aber quasi aus dem Nachwuchs mit nach oben gekommen ist. Ja, auch teilweise diese Spieler, die jetzt so super performen mit Lamine Yamal, Pedri, Gavi und so weiter, die hatte er ja stellenweise auch in seinen U-Nationalmannschaften. Und da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, ach Mensch, wir hatten ja mal nach Hansi Flick ja mal auch die Überlegungen im Raum, ne, mit Stefan Kunz, ihn da quasi hochzuziehen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt war es wahrscheinlich besser, dass man es nicht gemacht hat, aus anderen Gründen, ne? Aber ich denke mir manchmal so, boah, wäre das vielleicht, hätte das nicht auch eine deutsche Entwicklung sein können irgendwo, weil wir ja dazu sagen müssen, dass vor allem auch die U21 in den letzten Jahren ja immer sehr erfolgreich war, was ja wiederum absurd war, weil wenig Spieler von denen es wirklich in die A-Nationalmannschaft geschafft haben, im Gegensatz zu Spanien.
Ja, ist mit Sicherheit ein Konzept, das kam ja jetzt auch schon in den Gesprächen durch die und den Interviews durch, die Jürgen Klopp gegeben hat. Wir gehen jetzt einfach mal sehr, sehr stark davon aus, wenn nicht noch irgendetwas passiert, dass Jürgen Klopp der neue Bundestrainer wird. Und der hat das ja auch gesagt. Er möchte sich mal ganz genau anschauen, was ist denn da eigentlich mit den Jungs? Wen können wir denn da noch hochziehen? Ne? Wen können wir so fördern, dass wir da Jungs haben, die in 2 Jahren eben so weit sind, eine vernünftige Europameisterschaft für Deutschland zu spielen? Ich rede da überhaupt nicht vom Titel. Also ich glaube, das ist auch utopisch. Aber es wäre ja schon mal wieder etwas, wenn wir sagen können, wir kommen mal ins Viertelfinale. Das ist bei dem Teilnehmerfeld, wäre das ja sicherlich schon ein großer Erfolg. Was aber, finde ich, De La Fuente und Nagelsmann jetzt unterschieden hat. De La Fuente setzt halt die Spieler nach ihren Stärken ein und setzt sie da ein, wo sie hingehören. Und kann auch gut abschätzen, wen kann ich wann bringen. Du hast ja gesagt, ne? Lamine Yamal hat am Anfang gar nicht gespielt, sondern der war ja erst mal draußen, weil der eben auch aus einer Verletzung kam. Und er hat das sozusagen schon vom Ende her gedacht. Ne? Er hat sich mit Sicherheit gedacht, den Mann brauche ich noch im weiteren Turnierverlauf. Weil es war ja klar, dass Spanien, wenn nicht irgendetwas völlig Absurdes passiert, ja nun sehr weit kommen wird. Und hat dann eben dafür gesorgt, dass er das vernünftig gesteuert hat. Nagelsmann hat versucht, die nicht fitten Spieler irgendwie so durchzuziehen. Ja, Kimmich war nicht richtig fit, wie jetzt so im Nachhinein rauskommt. Musiala war auf jeden Fall nicht richtig fit. Da hat er irgendwie immer gehofft, dass er Spielpraxis bekommt. Manuel Neuer, gibt's ganz viele Facetten. Manuel Neuer hat ja überhaupt nicht gespielt vor der WM. Der hat das Pokalfinale nicht gespielt. Der hat das letzte Testspiel in Chicago nicht gespielt. Er hat dann immer irgendwie noch dann so ein bisschen individuell trainiert. Meiner Meinung nach war der Mann überhaupt nicht richtig fit. Hat keine Abstimmung gegeben, das kam noch dazu. Aber wenn man manchmal so gesehen hat, hatte ich den Eindruck, ich bin jetzt kein Fachmann und Manuel Neuer würde mir jetzt bestimmt die Gegenfrage stellen, hast du denn schon mal im Tor gespielt? Dann sage ich nein, aber das ist nur mein Gefühl, dass er, wenn er auch abgesprungen ist, es wirkte nicht so geschmeidig, wie man Manuel Neuer eben kennt.
Energetisch,
schönes Wort, energetisch. Ja. Er ist nicht so energetisch abgesprungen. Das war nicht der Manuel Neuer, den man noch kennt. Manuel Neuer war zweifellos fast eine Dekade der beste Torhüter der Welt. Ist es jetzt nicht mehr. So, und da kam eben eins zum anderen. Und ich glaube, das hat eben De La Fuente unter anderem von Nagelsmann unterschieden. Und klar ist, dass eben ein sehr klares Konzept von den U-Mannschaften bis dann eben in die A-Nationalmannschaft, dass das Mittel ist, um Erfolg zu haben. Spanien ist jetzt amtierender Europa- und Weltmeister. Da können wir uns sicherlich was von abgucken. Das geht nicht darum, dass wir das kopieren, aber dass wir uns überlegen, wie schaffen wir es, die erfolgreichen Jungs aus den U-Mannschaften dahin zu bringen, dass sie dann in der A-Nationalmannschaft performen können.
Jetzt waren wir doch schon beim Thema DFB.
Ja,
aber
wir sind
ich
schon beim DFB, ne? Ja, sorry.
Aber ich habe es ja selber eingeleitet. Also von daher war meine Schuld. Aber wir behalten den Gedanken vielleicht nochmal für ganz am Schluss.
Ja.
Machen aber, glaube ich, sportlich dieses Finale zu, weil, wie gesagt, viel zu besprechen gab es da auch nicht. Gelb-rote Karte, haben wir schon drüber geredet. Wollen wir noch ein bisschen über das Entertainment sprechen? Ja, es ist hier ein Fußball, ein sportlicher Podcast. Aber also es wäre ja ein bisschen komisch, wenn wir nicht mal ein bisschen über das Drumherum sprechen. Also ich sag mal so, die Pre-Show ganz am Anfang, ich habe, glaube ich, eingeschaltet, da war es 20.45 Uhr. Also die Pre-Show habe ich schon mal gar nicht gesehen. Und als mir mein lieber Kollege Nico, liebe Grüße, wir haben das Finale zusammen geguckt, mir aber die Ausschnitte im Anschluss nochmal gezeigt hat, dachte ich mir, ich habe nichts verpasst.
Hast du nicht, nein. Ich habe es geguckt, es war total langweilig.
Und man hat es auch im Stadion gesehen, es war kaum jemand da.
Ja.
Oder hatte man den Eindruck zumindest.
Ja, also das fand ich auch sehr langweilig, hat sich gezogen. Ich habe parallel tatsächlich noch so 2-3 Mails geschrieben, habe mich auf die Redaktionskonferenz am kommenden Tag schon so ein bisschen vorbereitet, dass ich mir so überlegt habe, aber durch welche Punkte musst du so durchführen, weil es passierte halt letztlich irgendwie nichts. Also ich war froh, dass ich sozusagen einen Second Screen hatte.
Dafür wurde der mal erfunden.
Ja.
Was mich am Anfang ein bisschen verwundert hat, ja, wurden dann Nationalhymnen und so noch gesungen. Was ich cool fand, war diese Blaskapelle. Oder dieses Blasorchester bei der spanischen Nationalmannschaft, weil das war mal was ganz anderes. Ich habe auch null damit gerechnet. Was ich weird fand, war Tom Cruise.
Ja.
Als der dann da stand. Und vor allem, ich habe dann hinterher so einen Ausschnitt gesehen, wo Roy Keane so sagte, he's not going to sing, is he?
Also
es war, es war wirklich weird.
Gott sei Dank nicht.
Es war wirklich weird, wie er da stand mit einem Mikro in der Hand. Er sah halt auch so aus, als ob man ihn gerade von der Straße aufgelesen hätte, mit Sonnenbrille hier, Mikro in der Hand, und sagte dann komische Dinge, wäre wenigstens mal mit dem Fallschirm abgesprungen oder so, dann hätte das ja wenigstens, da hätte ich mich entertained gefühlt. Aber ansonsten war das irgendwie, ich mir dachte.
Ja, ich hatte da auch große Fragezeichen. Ich dachte, was macht der denn da? Und hat halt so eine typisch pathetische amerikanische Rede gehalten, wie toll alles ist, dass Fans zusammenkommen und der Fußball ist groß und überhaupt. Merkte ja, das war ja alles irgendwie nur so, ja, so, nicht vom Herzen, das war nicht gefühlt. Also es war halt alles nur Pathos. Ja, also.
ChatGPT lässt grüßen.
Ja, genau. Also das fand ich auch etwas strange, sagen wir mal.
Aber es wurde ja noch ein bisschen stranger in der Halbzeitshow. Ich habe irgendwo, ich glaube beim Stern oder so, passenderweise den Titel Flickenteppich gesehen. Ich muss dazu sagen, und ich habe mir fest vorgenommen, mir die Show nicht anzugucken, weil ich bin ja auch großer NFL-Fan und ich schaue auch nie die Halftime-Show beim Super Bowl. Ich weiß, es gibt Leute, die stehen extra dafür auf. Ich bin einer, der den Sport liebt und dementsprechend schaue ich mir das nur nebenbei an, wenn überhaupt. In diesem Fall habe ich mir die tatsächlich wirklich mal ganz intensiv angeschaut und ich muss dazu sagen, dass ich sie gar nicht so schlimm fand, wie ich vorher dachte, was aber nicht bedeutet, dass sie nicht trotzdem an vielen Stellen cringe war. Also, weil, wie gesagt, es war wirklich thematisch ein Flickenteppich. Die Übergänge waren halt absolut komisch. Also es ging ja los mit Madonna, wo dann neben ihr Ronaldo und Ronaldinho ins Stadion reingefahren kamen. Die hatten auch so komische Kostüme an. Ich glaube, ich habe im Kicker Meets the Zone Podcast so den Vergleich mit Lars Ricken und Paul Breitner damals im Champions League Finale mit der Ritterrüstung. Die hatten da keine Rüstung an, aber das war so ein komische, ja, sah wie Mario Kart Kostümierung aus. Also das war so der erste Punkt, wo ich dachte, okay, was soll das jetzt? Aber dass die sich auch noch haben bequatschen lassen, das zu machen. Also Respekt.
Ja, absolut. Also ich war auch am Anfang etwas überfordert mit dieser Reizüberflutung, kann man schon fast sagen, mit diesem Overload, ne? Du musst ja erstmal gucken, okay, jetzt geht's los. Dann hast du ja, dann hast du Madonna gesehen, die Tänzer und eben diese weirde Szene, wie Ronaldinho und Ronaldo da in diesem Strandbuggy saßen. Und dann hast du ja erst gemerkt, okay, das ist jetzt anscheinend irgendwie ein Video, bis du dich da mal irgendwie so halbwegs sortiert hattest und dann kamen sie raus. Und wie die ins Stadion. Und dann war, dachte ich so, ja, okay, jetzt bin ich einigermaßen drin. Und wie vor allen Dingen da Ronaldo stand da, der wippte irgendwie so ein bisschen mit seinen kaputten Knien und guckte da so rum und grinste da so ein bisschen. Ich dachte so, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht. Also das fand ich wirklich sehr, sehr strange, muss ich sagen. Ich mach aber mal weiter an dieser Stelle. Ich fand's dann ehrlicherweise ganz okay. Ich will jetzt nicht sagen, oh, das war super. Ich war vorher auch echt sehr, sehr skeptisch. Aber ich sag jetzt nicht, dass es mich gepackt hat. Das hat's nicht. Aber ich dachte dann so am Ende, naja, da kommen halt viele Stars zusammen, die man in sehr kurzer Zeit irgendwie sieht. Und deswegen, ja, habe ich das dann einfach so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, über mich ergehen lassen, aber ich dachte dann so, ja, komm, also so schlecht war es dann jetzt am Ende gar nicht. Ja, ich mochte den Moment, als Ted Lasso kam und Justin Bieber eingewechselt hat. Das fand ich richtig cool.
Ja.
Das hat mir gefallen. Und dann mochte ich auch, dass die Muppets auf einmal noch auftauchten. Also irgendwie mochte ich das. Miss Piggy mit Fußballbrosche im Haar. Herrlich, das war doch ein schönes Bild. Ich hatte zwischendurch allerdings ein bisschen Angst, dass noch eine Kisscam kommt und man dann Infantino und Trump sieht. Das ist uns Gott sei Dank erspart geblieben. Am Ende des Tages fand ich das jetzt wirklich, ja, ganz okay mit diesen schönen bunten Bildern und Coldplay-Sänger Chris Martin mit den Kindern und es war überall Love zu sehen und es gab ein Regenbogenfeuerwerk. Das waren irgendwie doch ganz nette Bilder, die mich irgendwie, ja, versöhnlich gestimmt haben. So.
Ja, ich finde, du hast es schon richtig gesagt, es waren so gerade auch von den Künstlern, gerade so vereinzelt, haben die das in diesem Flickenteppich aus sehr vielen komischen Dingen, die irgendwie nicht ineinander gepasst haben, das hast du auch an den Übergängen gemerkt, haben die aber, finde ich, was ganz Ordentliches draus gemacht. Also bei den Muppets hattest du mich auch. Auch, und dann vor allem als Gustavo Dudamel dazu noch dirigiert hat, das habe ich auch geliebt. BTS ist einfach nicht meine Musik, muss ich dazu sagen. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin wirklich kein Justin Bieber-Fan. Und es war wirklich weird, dass er da auf einmal, ne, in diesem ganzen Trubel stand er nur mit seiner Gitarre und hat gesungen. Davon mal abgesehen, dass natürlich das meiste auch wahrscheinlich wieder Playback war, muss man auch dazu sagen. Aber, und dann singt Justin Bieber ganz alleine mit seiner Gitarre. Und auch wenn das irgendwie in diesen ganzen Trubel nicht reingepasst hat, hat es mir aber irgendwie gefallen. Weißt du, nur den Künstler mit seinem Instrument. Justin Bieber ist jetzt auch jetzt nicht so meine Musik, aber das hat mir irgendwie so in dem ganzen Trubel, so diese Insel der Ruhe hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Was dann komisch war, dass es dann hinterher auf einmal wieder laut wurde und ich kann auch diesen WM-Song von Shakira, es tut mir leid. Ich finde den als Einlaufmusik, das habe ich hier jede Woche gesagt, das ist, weil dieser Song erzeugt keine Spannung, so dass der da nochmal performt wird, gut, okay, kann ich nachvollziehen, so. Aber oh, ich dachte mir wirklich, oh nee, ich kann diesen Song nicht mehr hören. Wirklich. Und ich bin leider auch musikalisch auch kein riesiger Fan von Shakira. Ich weiß, alle lieben auch immer ihre WM-Songs immer. Das ist nicht mein Ding. Ja, und hinten raus mit Coldplay kannst du nicht viel verkehrt machen. So, also so all in all, es hat mir auch besser gefallen, wie ich gedacht hätte. Aber ja, es war auch so ein bisschen aus lauter Stars haben sie so irgendwie was zusammengeklöppelt. Und irgendwie hat's gehalten, aber es war sehr wackelig.
Ja, das stimmt. Ne? Dazu kam dann auch noch Robbie Williams im Glitzer-Jogging-Anzug. Der sah irgendwie auch so aus, als ob man den gerade erst irgendwie aus dem Bett geholt hätte. Die Haare waren da doch so sehr wild. Ja, was ich noch schön gefunden hätte, habe ich im Nachhinein noch drüber nachgedacht, wenn man es irgendwie hinbekommen hätte, die Co-Gastgeberländer noch sichtbarer zu machen oder überhaupt sichtbar zu machen. Du hast ja, Justin Bieber ist ja Kanadier, ne? Aber von Mexiko und Kanada war so überhaupt gar nichts zu spüren irgendwie. Und das fand ich schade, weil ich finde, dass sowohl Mexiko als auch Kanada das echt super gemacht haben. Mexiko mit dieser bombastischen Stimmung und diesem tollen Aztekenstadion. Kanada habe ich als sehr, sehr weltoffen und ja freudig erlebt, die es richtig gefeiert haben, dass sie WM-Spiele im Land haben. Das fand ich schade, dass das nicht noch ein bisschen mehr zum Ausdruck gekommen ist. Aber summa summarum, ja, fand ich es auch echt okay. Und machen wir uns nichts vor, das wird bleiben. Ne? Bei der nächsten Weltmeisterschaft werden wir wieder so etwas sehen. Und da werden wir wieder eine Halftime-Show sehen, die dann auch wieder länger ist als die üblichen 15 Minuten. Diese Diskussion führe ich irgendwie nicht. Also ich glaube, ja, es waren jetzt am Ende fast eine halbe Stunde, glaube ich, ne? 28 Minuten. Ja. Aber ja, dass man dann sagt, ja, die Spieler, die sind das nicht gewöhnt und so. Also da denke ich, naja, also du wirst es ja irgendwie hinkriegen, das sinnvoll zu füllen. Wir reden über Sportler in der absoluten Weltspitze, die auch Ärzte haben, die auf einem entsprechenden Niveau sind und ein Team von Ärzten um diese Mannschaften herum. Und die können sich ja darauf einstellen, ne? Eben auch zu sagen, okay, wir nehmen uns halt mit allem ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, dass es in einem WM-Finale vielleicht gar nicht so schädlich ist, wenn man mal 2, 3, 4 Minuten noch mehr Zeit hat, um runterzukommen. Es ist ja auch eine totale psychische Belastung, so ein Spiel.
Das
ist nun mal das wichtigste Spiel ever, das du vielleicht auch nur einmal in deinem Leben spielst, ja. So, weil nicht jeder ist Messi und nicht jeder ist Lamine Yamal und so weiter. Also, das ist ja wirklich ein enormer Druck auf so einem Spiel. Ne? Und ich glaube, das kann man dann auch eben schon schaffen, dann nach vielleicht 20 Minuten dann mal zu sagen, okay, Jungs, jetzt macht da mal die und die Übung und so könnt ihr euch noch wieder ein bisschen warm machen und die Muskeln gewöhnen. Und das war ja auch am Ende kein Faktor, ne? Es hat sich niemand verletzt. Es ist da auch kein Tor irgendwie gefallen, wo man das hätte drauf schieben können. Ah ja, die Pause war zu lang. Also von daher glaube ich, dass diese Halbzeitshow mit all ihren Stars dann am Ende, ja, so ganz, wir sagen mal ganz okay war, ne? Und nicht so ein großer Fremdkörper war, wie das alle vorher befürchtet hatten. Also es war jetzt nicht Helene Fischer beim DFB-Pokal. Es war deutlich, deutlich besser.
Ja, ich hoffe, aber wir leiten jetzt nicht davon ab, dass wir das jetzt auch in jedem europäischen Finale oder so brauchen. Lassen wir es bei der Weltmeisterschaft akzeptieren, ist zähneknirschend irgendwie und dann ist auch gut. Vielleicht eine Sache müssen wir noch besprechen. Du hast ja schon Gianni Infantino und Donald Trump erwähnt. Die Pokalübergabe. Also erstmal, weil du auch gesagt hast, du fandst, dass Mexiko und Kanada in der Halftime schon ein bisschen zu wenig abgebildet wurden. Ich finde, passend dazu ist auch die Medaillenübergabe, dass ja die Präsidentin von Mexiko und der Präsident von Kanada ja die Medaillen nicht überreichen durften. Donald Trump hingegen schon mit Gianni Infantino, wo ich auch sagen muss, die müssen noch mal in die Alexander Čeferin Medaillenübergabeschule. Der macht das so.
Der macht das zackiger, ne?
Naja, der bekommt auch von hinten, weißt du.
Der kommt von hinten immer, ja. Die Armbewegung ist eingeübt. Das ist, genau. Das ist echt cool. Das läuft richtig schön zackig. Bin ich auch mal wieder schwer begeistert davon, ja.
Ja, ansonsten. Es wäre fast schief gegangen. Wir hätten fast wie letztes Jahr Chelsea-Verhältnisse gehabt mit Donald Trump auf dem Siegerfoto. Hat sich dann wenigstens ein bisschen mehr zur Seite gestellt und ist dann irgendwann, nachdem er doch noch einen kleinen, traurigen, verträumten Blick auf den Pokal geworfen hat und sich wahrscheinlich dachte, ach Mensch, ich hätte da gerne gestanden, dann hat ihn Gianni Infantino dann doch da irgendwie wegbekommen. Es hatte so gewisse Vibes, so unter Motto, ja, Enkel führt gerade Opa zurück ins Altersheim, wenn ich es mal so sagen darf. Es war wieder haarscharf an der Grenze, ne? Also, weil man ja auch wieder, man hat auf diesen Moment gewartet, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, man hat auf diesen Moment gewartet, nicht um zu sehen, wie Spanien den Pokal in die Höhe reckt, sondern mit der Frage, was macht Donald Trump? So, und es war ja auch so, ne, Infantino hatte ja den Pokal in die Hand, was macht Trump direkt? Ich will auch meine Hände dran haben. So, und dann tragen sie ihn gemeinsam. Und es ist ja auch geil, wie Infantino kurz vorher noch mal durchs Bild rennt, um ihn da wegzuholen. ja, hatte irgendwie was, bisschen was von betreuter Siegerehrung.
Ja, absolut. Also ich war auch total gespannt, ne, wie das dann ablaufen wird. Ich hatte den Eindruck, als sie dort standen und die Medaillen übergeben haben, da hatte ich manchmal echt so den Eindruck, Trump weiß, glaube ich, nicht so richtig, was er da macht und wo er ist und so. Also das war echt ein bisschen schwierig. Fand es dann auch interessant zu sehen, dass ja die allermeisten Spieler ihm sehr unterkühlt nur ganz, ganz kurz mal die Hand gegeben haben, ne? Also so mehr so aus Höflichkeit und dann so schnell weitergegangen sind und sich dann da aufgestellt haben. Ich mochte sehr den Moment, so kurz vor der Übergabe des Pokals, da ging Trump ja so langsam dann doch mal zur Seite irgendwie und dass dann unter anderem Mikel Merino dann noch so diesen Trump-Dance gemacht hat. Das war nicht sensationell, irgendwie dann noch vor seinen Augen sich irgendwie so über ihn lustig gemacht. Und ja, ich dachte dann so irgendwie, jetzt geh doch endlich mal weg. Die wollen den Pokal in die Höhe stemmen, ja, so. Und er ging und ging einfach nicht. Und da kam Infantino darüber gerannt und nach dem Motto, so Donald, du musst jetzt mal so langsam hier verschwinden. Das war alles irgendwie so unfreiwillig komisch. Aber man hat ja einfach damit gerechnet, ne? Und ich glaube, die Spanier haben sich dann auch irgendwann gesagt, komm, ist jetzt auch egal. Dann ist er mit auf dem Siegerfoto. Ja, und das war dann ja auch so, ne? Also bei allen Fernsehsendern am nächsten Morgen, ja dann auch bei uns in den Magazinen, war dann halt auch hinten auf der Wall immer dieses Foto zu sehen mit den Spaniern, die jubeln, und dann am Rande steht dann halt eben noch Trump. Er hatte das Ziel, sich auf diesem Foto irgendwie zu verewigen. Das macht er ja nicht zufällig, sondern er will halt nochmal auch den Fotobeweis liefern. Ja, das war die seine WM. Es war die größte und tollste WM und überhaupt aller Zeiten, und er steht mit auf dem Siegerfoto. Es war leider so zu erwarten, muss man sagen, aber ich hatte irgendwie so in dem Moment für mich so das Gefühl, ah ja, ich amüsiere mich jetzt so auch ein bisschen darüber, wie es gelaufen ist, und habe mich dann am Ende einfach ja erfreut, wie die Spanier gefeiert haben. Das irgendwie war es dann relativ schnell irgendwie auch wieder vergessen, weil er dann ja dann irgendwann ja doch abgetreten ist von der Bühne und dann wirklich nur noch die Bilder gezeigt wurden von den feiernden Spaniern.
Ja, und genau so soll es ja auch sein. Und ich fand auch schön, Rodri hat ja auch kurz gewartet, ne? Also du hast ja kurz den Blick gesehen, so unter dem Motto so, jetzt geh weg. Vorher ja, passierte
genau,
nichts, geh
so
weg.
Geh weg. Ja, genau. Gut. Immer. Ja.
Ja. Hat vergleichsweise immerhin ja noch ein bisschen gut geklappt. Und
Ja. Er hat's gut gemacht, Rodri. Auch das. Stratege durch und durch. Einfach lange gewartet und nicht den Pokal direkt in die Höhe gestemmt. Hat er gut gemacht, auch da.
Ich glaube, Christian Romero war der einzige Spieler, der tatsächlich an Trump einfach vorbeigelaufen ist. Oder der zumindest um einen Handschlag herumgekommen ist irgendwie.
Ich glaube auch, ich wusste es nicht mehr ganz genau, deswegen habe ich es jetzt nicht gesagt. Aber ja, irgendjemand hat ihm nicht die Hand gegeben. Ich wusste nicht mehr, wer es war. Also mir ist halt nur in Erinnerung geblieben, dass alle extrem unterkühlt waren. Also auch Messi ja letztlich, ne, war ja auch jetzt nicht irgendwie übertrieben oder so. Aber die allermeisten ja wirklich nur so ganz kurz und zack, weiter.
Ja, das kann man, glaube ich, nachvollziehen.
Ja, so wie wir es wahrscheinlich auch gemacht hätten in dem Moment, so aus Höflichkeit einfach so, ja und tschüss.
Ja, ihm wurde ja der WM-Pokal während des Spiels nochmal kurz gereicht. Hast du
die Szene? Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, auch das, oh, das war so strange. Ich dachte mir so, oh nein, jetzt muss der noch diesen WM-Pokal haben. Ich mochte das sehr, wie, ich habe es im ZDF geguckt, wie der Kollege Schmidt sagte, als es eingeblendet wurde, hier ist Trump mit seinem Telefonjoker Infantino. Das wird er sich vorher zurechtgelegt haben, aber dann dachte ich nur so, oh, Chapeau, starker Spruch.
Hatte ich überlegt, ob ich das zu meinem Ehrenmann der Woche mache. Habe ich jetzt doch nicht gemacht, aber ich habe es auch separat aufgeschrieben. Hat ja auch noch hinzugefügt, sein Lakai. Fand ich auch sehr schön. Hat, glaube ich, international auch gute Presse dafür gegeben, glaube ich.
Ja, total. Es ist ziemlich nochmal durch die Medien gegangen, ne? Also nicht nur in Deutschland. Also bei Social Media wird es natürlich hoch und runter gespielt. Aber durchaus auch auf ein Echo gestoßen in anderen Ländern, das stimmt, ja.
Wollen wir mal noch zu unseren zwei Kategorien kommen, die wir so haben. Den Fail der Woche. Wir haben das auch ein bisschen allgemeiner gefasst, weil das ja auch so ein bisschen so ein Schlussfazit ist. Dementsprechend, es kommt ja durchaus mal vor, auch in den letzten Wochen, dass man sich ein bisschen manchmal für gleiche Sachen zufällig entschieden hat. Ich bin mir glatt sicher, wir haben nicht dieselbe Sache. Ansonsten, das wäre wirklich heftig. Ja, ich bin gespannt.
Ja, gucken wir mal. Ich weiß, dass es wahrscheinlich ein bisschen langweilig ist, aber wenn ich über den Fail der Woche spreche, muss ich über den Fail der WM sprechen. Das, was mich am meisten aufgeregt hat und auch wirklich nachhaltig beschäftigt, ist die Einmischung von Trump bei Infantino, was die rote Karte gegen Balogun angeht. Da ruft er mal einfach an und sagt so, Mensch, Gianni, hier, das ist doch total ungerecht, dass der eine rote Karte bekommen hat. Das war ja noch nicht mal ein Foul. Ich war selber ein super Sportler und das war ja gar kein Foul. Und man ist doch total ungerecht, dass dann auch mal im nächsten Spiel gesperrt ist. Das nimmst du mal zurück, ne? Guckst du dir noch mal an. Und dann macht er das auch noch. Das ist ja eine Einmischung sondergleichen, wo ich dachte, das kann jetzt einfach alles nicht mehr deren Ernst sein. Das ist einfach ein unvorstellbarer Vorgang, den man sich, glaube ich, auch vorher nicht hat vorstellen können, dass ein Präsident der Vereinigten Staaten auch noch beim FIFA-Präsidenten anruft und ihn bittet, eine rote Karte zurückzunehmen. Also wenn es noch einen Beweis bedarf hätte, dass sich die Politik in den Sport einmischt, dass es immer politischer wird, dann war das einfach leider der traurige Tiefpunkt dieser ganzen Geschichte. Mir tat dieser Junge total leid, weil Das war wirklich die ärmste Sau. Ne? Der konnte überhaupt nichts dafür. Der hat dann ja auch ein ganz schlechtes Spiel gemacht. Ne? Da gab es ja dann auch die Diskussion, ja, muss der Trainer den aufstellen? Der muss ihn doch draußen lassen? Nee, also das war, ist ja mit der beste Mann der USA. Das kommt ja nun mal noch hinzu. Ne? Der hat bis dahin schon 3 Tore gemacht. Oder hat 3 Tore gemacht, ja, richtig. Und den lässt du natürlich nicht draußen. Aber ich glaube, dass sowohl Trump als auch Infantino dem Sport nachhaltig großen Schaden hinzugefügt haben. Und ich kann halt nur hoffen, dass vor allen Dingen auch der europäische Fußball weiter mutig ist oder mutiger ist und immer wieder den Finger in die Wunde legt und eine starke Stimme auch hat, eine gemeinsame starke Stimme gegen Infantino. Es wird eine Wiederwahl geben, weil er zu viele Verbände hinter sich hat, aber trotzdem braucht es eine starke Stimme aus Europa, auch einen Gegenkandidaten vielleicht einfach auch mal zu zeigen, hier, wir sind da und wir sehen, dass da Dinge einfach nicht laufen, wie sie laufen sollen. So, und deswegen war das jetzt für mich der Fail der ganzen WM, ein großer Schatten, der irgendwie auch bleiben wird, wenn man im Nachhinein über diese WM sprechen würde. Ich glaube, wenn wir uns am Ende des Jahres oder in 1 oder 2 Jahren unterhalten, dann wird man sofort auf dieses Thema kommen und man wird sich nicht an so etwas erinnern wie die Hand Gottes oder so etwas, ja, wo wir heute irgendwie drüber lachen, sondern man wird leider sagen, ja, das war der Tiefpunkt der Einmischung von der Politik in den Sport.
Und es hat, das kann man glaube ich so sagen, man weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn er gesperrt geblieben wäre, aber ich bin schon mutig zu sagen, dass das den USA sportlich auch schon vorher massiv geschadet hat, weil du natürlich somit, muss man auch dazu sagen, die Belgier noch zusätzlich angezündet hast, ne? Weil die dann auf dem Platz erst recht die gerechte Antwort geben wollten. Und du hast dann, wie gesagt, Balogun selbst ja massiv geschadet und dem ganzen Umfeld, ja. Und das ist ja kurios, weil du ja eigentlich damit genau das Gegenteil bezwecken wolltest, dir sportlich einen Vorteil verschaffen wolltest. Und das ist komplett in die andere Richtung gegangen. Tja, aber am Ende auch hoch verdient. Bitter natürlich für die Amerikaner trotzdem, die ja nichts dafür können, die Spieler, ne, muss man dazu sagen.
Ja, sehr bitter, weil Ich finde auch, dass die USA ein sehr guter Gastgeber ja letztlich auch am Ende waren, ja, wenn man jetzt mal die ganze Politik beiseite lässt. Und ich hatte auch den Eindruck, dadurch, dass die amerikanische Mannschaft ja auch recht gut gespielt hat, auch relativ weit gekommen ist, dass da so eine gewisse Leichtigkeit auch mal wieder im Land zu spüren war, ne? Und auch eine Begeisterung jetzt für dieses Spiel. Und das ist einfach komplett dadurch zunichte gemacht worden. Wer weiß, wie dieses Spiel gelaufen wäre, hätte es diese unsägliche Einmischung nicht gegeben.
Ja, werden es leider nie erfahren. Und es ist ja auch insofern absurd, dass man ja bis dato den Eindruck hatte, boah, Donald Trump lässt zum Glück nach allen Themen, die es ja vorher auch schon gab, aber lässt die WM relativ in Ruhe, weil man hat ja von ihm nichts gehört. Er war bis zum Finale gestern kein einziges Mal im Stadion und man dachte ja schon, hoppala, geht das jetzt hier relativ geräuschlos und ohne große Dramen über die Bühne?
Leider nein.
Leider nicht. Ja, das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ich habe tatsächlich mal einen ganz anderen Fail der Woche. Das kam während der WM auch immer wieder so ein bisschen hoch. Und normalerweise, wenn sich Trainer und Spieler über den Rasen aufregen, finde ich es irgendwo ein bisschen affig. Aber also auch zum Beispiel gestern der Finalrasen da in New Jersey. Also das war ja eine Unverschämtheit sondersgleichen. Also das Ding sah aus, als ob da, weiß nicht, den Tag vorher die Giants und die Jets ein Preseason-Match gehabt hätten. Und das finde ich so absurd, ne? Wenn du denkst, bei der FIFA ist das alles genau orchestriert, das größte Finale aller Zeiten und dann spielst du da auf so einem Rasen. Das konntest du, und das haben ja auch alle Experten gesagt, das konntest du durch den TV sehen, wo du dich gefragt hast, ey, Leute, also das geht ja gar nicht. Und was ich ja besonders witzig finde, dass ja auch im Vorfeld die FIFA den Rasen, den Finalrasen verkauft, weißt du, ne, in so Acrylverpackungen. Ich glaube, pro Stück 390 Euro umgerechnet.
Und jetzt stell dir mal, Schnapper.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du bekommst das dann zugesendet und hast einfach dann so ein Stück Acker in der Hand. Mhm. Also nicht mal Rasen, sondern einfach nur so. Und so sah das Spielfeld ja gestern aus. Das ist schon echt kurios. Ein witziger Zusatz vielleicht noch zu dieser Geschichte, weil da hat sich jetzt die Gouverneurin von New Jersey jetzt eingeschaltet, dass sie doch gerne an den Einnahmen beteiligt werden sollten, weil dieser Rasen ja von, ja quasi von New Jersey, die den da hingestellt haben und der ja aus Steuergeldern bezahlt wurde dementsprechend, und da möchte sie wohl gerne an den Einnahmen beteiligt werden. Auch nochmal, ja, eine interessante Geschichte, ne, wo man sich so denkt, oh, da hat die FIFA, glaube ich, nicht dran gedacht.
Kann sein, aber ich gebe mal einen kurzen Tipp, aber ich glaube, sie bekommen keinen Anteil. Das wird die FIFA nicht zulassen. Aber ein schöner Fail von dir. Ich glaube, Chris Kramer hat gesagt, dieser Rasen fühlt sich an wie so an den Rändern von der Kegelbahn. Da so ein Teppich, der da sich irgendwie so halb aufrollt, ja. Also er meinte, das ist mit der schlechteste Platz, den er je gesehen hat. Und das für ein WM-Finale, das war halt echt unwürdig. Aber dieses Thema Rasen hatten wir auch am Anfang bei der deutschen Nationalmannschaft, ne? Also der Rasen in Chicago bei dem letzten Testspiel, der war total schlecht. Da hat man dann eben auch gesehen, weil die haben ja kein, nicht so ein Drainagesystem dort, ne? Da sahst du irgendwie so Arbeiter mit ja so Gartenschläuchen, die dann irgendwie so versucht haben, so notdürftig da so ein bisschen Wasser drauf zu machen. War auch mal ein Thema im Basecamp in Winston-Salem, da war der Rasen auch nicht ganz so doll. Am Anfang haben sie wohl irgendwie in den Griff bekommen. Aber ja, das Thema ist durchaus eines, das sich so ein bisschen durch das Turnier auch gezogen hat, leider im negativen Sinne.
Ist ja aber auch in der NFL, ne? Man darf ja nicht vergessen, die haben ja auch keinen richtigen Naturrasen, ne? Mhm. Und das ist auch da ja immer schon jahrelang eine Forderung der NFL-Spieler, weil auf diesem Rasen das Verletzungsrisiko auch deutlich größer ist. Und die wollen ja immer schon den Wechsel auf Naturrasen haben. Mal gucken, ob das irgendwann kommt. Also da sieht man halt die Kulturen, die da auch aufeinander prallen. Aber wie gesagt, auch alle NFL-Spieler, und das waren ja NFL-Stadien, zumindest in den USA, sagen ja alle, ey, wir wollen wie die Europäer, wir wollen richtigen Rasen haben und nicht das, was auch immer das sein soll, da. Aber auf jeden Fall eine berechtigte Forderung. Vielleicht tut die NFL da ja was. Auch im Hinblick auf, dass Donald Trump ja noch beim nächsten Mal gern die WM für sich allein haben möchte.
Stimmt, hat er gesagt. Ja, klar. Ne? Wir machen das wieder, aber ohne Kanada und Mexiko. Das ist einfach so völlig unverblümt, einfach mal gesagt. 2038 will er, ne?
Ja.
Aber er wird dann kein Präsident mehr sein.
Ja.
Stand jetzt.
Theoretisch nicht, nee, aber ja.
Nee, theoretisch nicht.
Ja. Sprechen wir da nicht weiter wieder. Das sind gruselige Fantasien, die wir da haben. Kommen wir zu den schönen Dingen, zu den Ehrenmännern, Ehrenfrauen der Woche, der WM, whatever. Dirk, für wen hast du dich da entschieden?
Ich habe mich natürlich entschieden für Rodri. Ich habe, auch das naheliegend natürlich, aber mich hat es so erfreut, ihn spielen zu sehen, weil er steht halt auch aufgrund seiner Position im defensiven Mittelfeld so ein bisschen im Schatten dieser Superstars. Es war ja so eine WM der Superstars, ne? Messi, Mbappé, Haaland, irgendwie auch noch ein bisschen CR7 am Anfang mit dabei. Kane natürlich, Bellingham. Und Rodri ist aber letztlich jemand, der dieses Spiel lenkt, der ein absoluter Stratege ist, der eine Ruhe am Ball hat, der tolle Dinge macht. Also wenn man nur mal sich die Zeit nimmt, einfach ihn mal ein paar Minuten zu verfolgen, das ist einfach ein absoluter Genuss, diesem Strategen zuzuschauen, diesem natürlichen Leader zuzuschauen. Ich glaube, das ist keiner, der es irgendwie ständig untermauern muss, dass er jetzt halt irgendwie der Kapitän ist und der Leader. Der ist es einfach von Natur aus. Ja, das unterscheidet ihn, glaube ich, in diesem Punkt von Joshua Kimmich zum Beispiel. Und von daher hat es mich ja nicht viel Überlegung gekostet, wen ich als Ehrenmann küre. Der ist dann eben auch verdientermaßen Spieler des Turniers geworden. Ich glaube, wenn Argentinien gewonnen hätte, dann hättest du Messi genommen. Aber in dem Fall ist das absolut nachvollziehbar, dass es Rodri geworden ist als Siegerteam. Und Rodri ist einfach der absolut beste Spieler gewesen, dann eben auch über dieses Turnier, ja, der Spanien zum WM-Titel gelenkt hat.
Ja, finde ich einen schönen Take, kann ich so unterschreiben. Ich habe mal so vielleicht ein bisschen verallgemeinert die Fans genommen. Also die ganzen Wochen immer, wenn du dir angeguckt hast, die Norweger, die Schotten, auch grundsätzlich auch Fans aus Afrika, die immer eine gute Stimmung mitbringen, wo ja auch teilweise gar nicht so viele da waren, auch aufgrund der Epidemien, die es da auch wieder gibt und die Einreise ja generell für viele aus anderen Ländern ja auch deutlich schwieriger war, wieder in die Vereinigten Staaten überhaupt zu kommen. Und neben den ganzen Sachen auch noch mit überteuerten Tickets. Ich finde, man muss gegen Ende schon sagen, die Stimmung hat massiv abgenommen, einfach aufgrund der enormen Ticketpreise. Da hat man einfach gemerkt, da sind nicht die richtigen Fans oder sehr viele nicht richtige Fans da. Man sollte das nie verallgemeinern. Aber dass da doch eher die da waren, die einen großen Geldbeutel haben. Ich fand es auch ein bisschen komisch, weil wir vorhin über das Spiel um Platz 3 gesprochen haben, wo Christian Straßburger immer von der guten Stimmung, ich hab die nicht gehört. Also, oder die war sehr leise gedreht worden von der Regie, keine Ahnung, aber von guter Stimmung, auch gestern beim Finale, vorgestern war das Finale, du hattest nie so wirklich ein typisches Finalgefühl. Es lag natürlich auch am Spiel, haben wir drüber geredet, aber es lief so ein bisschen dahin. Da war nicht so Feuer drin, nicht so richtige eine Spannung, sondern ja, es ging einfach so dahin. Ja, wir spielen jetzt hier mal ein Spiel. Da war kein Drama so wirklich drin. Und das fand ich dann irgendwie schon sehr schade. Ja, man muss sagen, die Stadien waren insgesamt voll. In den allermeisten Fällen. Wir vom Tschechien, Südafrika-Spiel oder was war das am Anfang da mal? Nee, Südkorea war das, glaube ich. Davon mal abgesehen. Aber ansonsten, wie die Fans da einfach friedlich zusammen gefeiert haben. Und ich finde, das ist immer bei allen politischen Dingen, die wir draußen so haben und dass auch viele Fans aus gewissen Nationen einfach von vornherein nicht gewünscht waren, ist das aber immer, wenn ich diese Reels, diese Videos auch auf Instagram, man wird da ja die ganzen Wochen über zugespammt mit, da danke ich dem Insta-Algorithmus dafür mal, bekommt man einfach ein schönes Gefühl, wenn du auch Sorge um die politische Weltlage hast, aber dass dann Menschen so bei diesem Sport alle zusammenkommen, alle ihre Mannschaften zusammen anfeuern und dass da einfach ein schönes Gefühl entsteht, wo du dir denkst, ey, wir haben doch alle irgendwo keine Probleme miteinander, oder? Das findet doch auf ganz anderen Ebenen, die Konflikte und so weiter, findet auf anderen Ebenen statt. So. Aber ansonsten, wenn du dich untereinander so triffst und die Spiele dir anschaust, sind wir doch alle im Prinzip Menschen und sind wir doch alle cool miteinander. Und das ist so ein positiver Nebeneffekt, wo ich mir sage, bei allen schlimmen Dingen, die es in der Welt draußen so gibt und bei allen komischen Nebengeräuschen, die es bei dieser WM gab, dass sich trotzdem die Fans oder Fans zusammenkommen aus unterschiedlichen Nationen und trotzdem zusammen den Fußball feiern. Das finde ich unfassbar schön.
Schöner Take. Ich habe das auch sehr geliebt, dieses Bild der rudernden Norweger am Times Square. Das war einfach sensationell. Ja, du hast es gesagt, die Schotten, die Boston leer gesoffen haben. Jetzt auch vor dem Finale, da waren ja auch unwahrscheinlich viele Argentinier in New York. Ne? Unser Reporter war noch dort in New York, hat dann auch Bilder gedreht am Times Square. Das war Wahnsinn. Ja. Das war wirklich unglaublich, mit welcher Begeisterung und mit welcher Freude dann eben auch die Fans dort zu sehen waren. Ne? Und ja, du hast es sehr, sehr schön gesagt. Ich bin ganz froh, dass du sozusagen das etwas Übergeordnete genommen hast und ich bin dann eben beim Sportlichen geblieben. Aber am Ende, glaube ich, kann man dann auch so ein Fazit ziehen, dass man sagt, bei allem Negativen, das passiert ist bei dieser WM, die politische Einflussnahme natürlich mal an vorderster Stelle, glaube ich, dass bei allen Fans letztlich die Liebe zu diesem Spiel an sich, die Liebe zum Fußball stärker ist als alles andere. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Liebe immer stärker sein wird und diese Begeisterung der Fans für den Sport immer stärker sein wird als alles andere. Und das ist auch zumindest meine Hoffnung. Das hat aber die WM letztlich dann eben auch gezeigt.
Ja.
Ne, dass die Liebe zum Fußball einfach stärker ist. Und ich hoffe, dass das tatsächlich so bleiben wird und dass wir das so weitertragen können. Weil letztlich bei mir ist es auch so, und das wird, hoffe ich, auch bei ganz vielen anderen so sein, weil man muss sich ja eigentlich abwenden, ne, bei allem, ja, was passiert ist, weil rein rational ist das ja wirklich etwas, wo man sagt, das kann ich einfach nicht mehr ertragen, das kann ich auch nicht gutheißen, das geht auch so alles nicht mehr. Auch diese ganze Kommerzialisierung, ja, es wird ja alles rausgepresst und jeder Cent und jeder Dollar wird irgendwie rausgepresst, damit die FIFA noch irgendwie 1 oder 2 Milliarden mehr einnimmt, ja. Ticketpreise absurd hoch. Letztlich aber ist die Liebe zu diesem Sport, zu diesem Fußball, zu diesem Spiel an sich stärker.
Und das ist schön, dass es so ist. Ne? Aber du hast absolut recht. Und man kommt ja selber auch an den Punkt, wo man eigentlich sagt, schließt man da noch ein Abo ab. Jetzt kauft man trotzdem weiter Fanartikel. So, ne? Und das ist dann manchmal so ein kleiner Widerspruch an sich, wo man das Ganze dann doch irgendwie unterstützt. Aber man kann halt leider auch nicht anders. Und man muss auch zugeben, gerade was den Nationalmannschaftsmerch angeht, hat Adi das nochmal richtig gekocht. Ne?
Ja, das stimmt. Sehr schöne Trikots gewesen, ja.
Ansonsten gehen wir mal über in unsere Ist-noch-was-Kategorie. Zwei Sachen habe ich da noch. Wir müssen noch mal kurz ein Wort zum DFB verlieren. Haben wir ja teilweise auch schon gemacht. War jetzt lange Zeit natürlich sehr ruhig, weil die Nationalmannschaft auch nicht mehr im Turnier war. Dementsprechend aber, glaube ich, sollten wir mal die aktuellen Entwicklungen noch ein bisschen berücksichtigen. Also es ist jetzt, ja, es ist im Prinzip klar, dass Jürgen Klopp Nationaltrainer werden wird. Man ist da auf der Zielgeraden, was die Verhandlungen angeht. Man hat so ein bisschen den Eindruck, letztendlich wird da ja der Wunsch von sehr vielen Fußballfans jetzt erfüllt. Seit sehr vielen Jahren, muss man ja dazu sagen. Ich bin noch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir, also ich traue es Jürgen Klopp zu, das ist gar keine Frage. Aber vielleicht bin ich auch vom Sportlichen, von der Mannschaft her über die Jahre jetzt so gebrochen mittlerweile, dass ich mir denke, ja, bei jedem Scheitern hatte auch ein Stück weit der Bundestrainer die Schuld. Haben wir ja auch immer drüber gesprochen in den letzten Wochen. Aber halt auch nicht die alleinige. Und ein Julian Nagelsmann kann halt eben auch nicht verändern, dass wir halt in der Breite qualitativ auch nicht gut genug waren, dass wir das, was wir vorhin bei Spanien besprochen hatten, dass du dir eben den Luxus am Anfang leisten kannst, einen noch nicht so starken Lamine ja mal draußen zu lassen am Anfang. Das, die Möglichkeit hatten wir personell gar nicht, so, sondern warst darauf angewiesen, dass Wirtz und Musiala als Beispiel sofort liefern. Haben sie leider nicht gemacht. So. Und mir fehlt da so ein bisschen bei all der Euphorie jetzt so ein bisschen die Fantasie, wie Jürgen Klopp, klar, er kann Kimmich ins Mittelfeld stellen, er kann einen El Mala mitnehmen oder so und vielleicht läuft es dann schon ein bisschen besser. Aber die Versäumnisse der letzten Jahre und wenn du auch in die U21 blickst und sagst, oh, die meisten Spieler für die A-Nationalmannschaft reicht das trotzdem nicht, das kann auch er nicht ändern. Wie siehst du das?
Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, jeder, der glaubt, oh, jetzt kommt Jürgen Klopp und legt einmal die Hand auf, der wird schwer enttäuscht werden. Wir spielen das erste Spiel jetzt ungefähr in 2 Monaten in den Niederlanden. Gegen die Niederlande und das ist schon mal ein ganz, ganz erster harter Prüfstein. Das ist durchaus möglich, dass wir da verlieren. Jürgen Klopp wird ja nicht dafür sorgen, dass wir auf einmal 11 neue Spieler haben, die absolute Weltklasse sind. Das sind sie halt nun mal nicht. Natürlich wird es einen Kern geben, der auch in den USA mit dabei war. Ne? Er wird sicherlich punktuell an der einen oder anderen Stelle einen Spieler rausnehmen. Kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass er mit Sané weitermacht. Kann mir eben auch nicht vorstellen, dass er mit Joshua Kimmich weitermacht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so jemand wie Leon Goretzka nochmal berufen wird. Er wird sich bestimmt nochmal genau angucken, was er mit Flo Wirtz macht, ob er da die richtige Position hatte. Es wird auch spannend werden, natürlich, was er im Tor macht. Ist nochmal ein eigenes Thema für sich, will ich jetzt gar nicht vertiefen an der Stelle. Und klar, er wird punktuell vielleicht einen Tom Bischoff mit dazu nehmen, ja, der sicherlich eine große Perspektive hat. Vielleicht guckt er auch mal, dadurch, dass er halt eben lange in Liverpool war, der wird mit Sicherheit mal nach England gucken. So ein Kevin Schade könnte er mal einladen oder Merlin Rühl, der bei FC Everton spielt. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Jungs mal eine Rolle spielen. Auch so jemand wie Bissek, der bei Inter Mailand spielt, im Übrigen Doublesieger geworden ist, der nie in der Diskussion war. Das konnte ich überhaupt nie begreifen. Den hätten wir ja sehr, sehr gut gebrauchen können, ja, der absoluter Stammspieler ist. Ja, Anton Stach habe ich eben noch vergessen zu erwähnen, der mit Sicherheit auch eine tolle Rolle spielen könnte, der bei Leeds United eine hervorragende erste Saison gespielt hat. Der hat super funktioniert in seiner ersten Spielzeit in England, ne? Also anders jetzt als Woltemade und Wirtz, die ja doch ihre Probleme haben gerade, ne, in England. Also von daher, das ist, was Jürgen Klopp machen muss, eigentlich das, was er immer gemacht hat, sowohl in Mainz als auch in Dortmund als in Liverpool. Der muss erstmal den Laden ja wahrscheinlich ein bisschen aufräumen, der muss erstmal gucken, was so Sache ist und dann den einen oder anderen Schluss ziehen und das wird ein bisschen dauern und es werden auch Tiefschläge kommen und ich glaube, das wird keine kurzfristige Sache, sondern er hat jetzt nicht umsonst einen Vertrag über 4 Jahre, ich glaube, diese 4 Jahre wird er auf jeden Fall brauchen, um einigermaßen mal wieder diese Mannschaft so hinzubekommen, dass wir fähig sind, auch gegen große Mannschaften wieder mal ja mitzuhalten oder vielleicht sogar auch mal zu gewinnen. Aber so, das wird nicht ad hoc passieren, dass wir gegen Spanien gewinnen, das schon mal gar nicht, dass wir gegen Frankreich gewinnen, gegen England gewinnen, wahrscheinlich auch Norwegen. Ich glaube auch, dass die Italiener irgendwann wieder stärker zurückkommen werden. Also wir sind ja jetzt in der Weltrangliste ganz aktuell sowieso abgerutscht auf Platz 12. Und wir sind natürlich bei so einer Europameisterschaft, bei dem Teilnehmerfeld, da können wir happy sein im Moment, wenn wir ins Viertelfinale kommen. Ne? So. Und ich glaube, viel mehr ist es nicht. Also ich glaube, alle gehen natürlich mit Jürgen Klopp mit und werden ihm auch mit Sicherheit die ein oder andere Niederlage verzeihen. Aber du weißt auch, wie er so drauf ist, wenn er mal ein, zwei Mal verloren hat. Ja, dann wird er nämlich auch patzig, genau wie Julian Nagelsmann. Auch das werden wir erleben. Also von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt. Es wird aber nicht so sein, dass wir jetzt ganz schnell ganz, ganz großen Erfolg haben. Davor kann ich nur warnen. Und ja, ich glaube, darauf müssen sich alle irgendwie einstellen. Es ist ein langer Weg.
Ich glaube aber tatsächlich, dass die meisten jetzt auch mit dieser WM das spätestens auch begriffen haben. Ich glaube, jeder hat immer so die kleine Resthoffnung, dass es doch anders sein könnte. Aber ich habe so das Gefühl, dass das jetzt alle irgendwo mit dem Paraguay-Spiel auch verstanden haben, endgültig. Letztendlich, und ich finde, die EM ist ein guter Prüfstein in zwei Jahren, wo man, du hast es gesagt, man erwartet nicht, dass man da Bäume ausreißt. Ich glaube, Jürgen Klopp hat das doch irgendwie so formuliert, dass man als Underdog überraschen kann. Oder irgendwie so in die Richtung war das, glaube ich. Und das finde ich, das ist doch ein schönes Ziel. So, also warum sollte man denn nicht, jetzt nicht mit der Spielweise von Schottland oder den Isländern damals, aber warum sollte man sowas in der Hinsicht nicht schaffen können? Und letztendlich, wir haben trotzdem eine gute Mannschaft. Ich bleibe auch dabei, wir haben am Anfang der WM gesagt, mit dieser Startelf kannst du jeden Gegner schlagen. So, und wir haben ja auch immer wieder gesagt, ein riesiges Problem bei dieser WM war ja auch, dass ja schon, dass sowohl die Breite nicht an Qualität nun mal nicht gegeben war, aber dass wir ja, und das war das viel größere Problem ja auch noch, ja nicht mal die Spieler in der Startelf annähernd an ihr Leistungsniveau, an ihr normales Leistungsniveau rangekommen sind. Somit hat das ja alles noch komplizierter gemacht. Und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir doch wieder gute Möglichkeiten, Turniere zu spielen, wo man sagen kann, ey, okay, ganz vorne reicht es noch nicht, aber wir befinden uns wieder auf einem guten Weg. Ich glaube, die Leute sind, wir sind mit auf einem guten Weg, sind die Leute mittlerweile einverstanden. Waren wir die letzten Jahre ja auch schon, wenn man mal das Nations League abschneiden mit Platz 4, was okay war. Das Final Four ist ein bisschen uns durch die Hände geflutscht, aber ansonsten, es war die beste Nations League Saison, die wir bis dato gespielt haben. Das war vorher immer ein verhasster Wettbewerb für uns. Und auch die Heim-EM war in dieser Entwicklung war ein kleiner Schritt, aber es war ein Schritt wieder in die richtige Richtung. Und auf diesem Weg, finde ich, müssen wir wieder so peu à peu zurückfinden. Und wir müssen auch abwarten, und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das war, Michael Leopold, glaube ich, hat irgendwie einen LinkedIn-Beitrag dazu verfasst. Auch nicht zu vergessen, bei den ganzen Entwicklungen, wenn man immer sagt, ja, wir müssen die Nachwuchsarbeit, ne, und weißt ja, wie das dann immer ist, dann wird ja sofort alles hinterfragt. Man darf immer nicht vergessen, dass wir vor vielen Jahren ja da auch angefangen haben, nach der WM in Russland, nach Katar. Das sind aber alles Dinge, die Jahre brauchen, bis wir sehen, ob sie erfolgreich waren oder nicht. Und auf dem Weg befinden wir uns gerade. Dementsprechend können wir heute noch gar nicht sagen, ob wir vielleicht in zwei Jahren auf einmal 3, 4 Spieler mehr haben, wo wir sagen, boah, die Qualitäten, die sind so gut. Jetzt haben wir auf einmal ein junges Team, aber auch wieder mehr Breite im Kader. Das wissen wir teilweise gar nicht. Hättest du gedacht, dass ein Nene Brown nach der Saison in Frankfurt oder mit Eintracht Frankfurt, er war ja nicht der Hauptschuldige daran, eher im Gegenteil, er hat es noch gut gemacht, aber Eintracht Frankfurt hat eine beschissene Saison gespielt. Und da gehst du ja nicht davon aus, dass da ein Außenverteidiger auf einmal dann Startspieler bei der WM ist und der im Sommer dann sogar noch zum FC Bayern wechselt. Ne? Also das kann mitunter auch sehr schnell gehen bei solchen Spielern. Aber diese Entwicklung, ob das funktioniert oder nicht, das siehst du halt über einen längeren Zeitraum erst.
Ja, es sind mehrere Mosaiksteine wahrscheinlich, die dann am Ende eben auch dann zum Erfolg führen. Also einmal sich nochmal anzugucken, was wird da eigentlich in diesen Nachwuchsleistungszentren gemacht, ne? Und dann, was ist denn dann mit den Jungs, die dann eben in der A-Nationalmannschaft sind, ne? Was eben auch noch ein wichtiger Aspekt ist, finde ich, dass die mal alle wieder ein bisschen mehr Bock haben müssen, auch als Team nach hinten zu arbeiten und zu verteidigen einfach auch. Das hast du jetzt nun mal bei Spanien gesehen, ja? Die sind immer alle sofort irgendwie hinter dem Ball und laufen ganz viel und die sind einfach da perfekt abgestimmt, ja, das sieht man bei Deutschland halt einfach nicht, ja, die bekommen dann eben auch relativ leicht ein Gegentor gegen Curaçao, ja, und wackeln danach gegen Curaçao, ne, und das hat sich durchs ganze Turnier gezogen und war auch schon vorher so, dass die Abwehr immer irgendwie das Sorgenkind war und ich glaube, da muss Jürgen Klopp dann natürlich auch nochmal ansetzen, das wird er mit Sicherheit auch tun. Weitere Mosaiksteine sind natürlich dann eben auch die Voraussetzungen zu schaffen. Das ist dann wahrscheinlich eher die Aufgabe von Rudi Völler. Wahrscheinlich mit Per Mertesacker dann irgendwie auch zusammen, der in die Geschäftsführung geht, dann eben auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Spieler ja sich wohlfühlen und dass sie dann eben entsprechend dann arbeiten können. Ich glaube, sie haben ihre Lehre daraus gezogen, dass man jetzt nicht ständig die Familien mit dabei haben muss. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Was ist denn das? Also da kommen nach den Spielen, wenn die zurück waren in Winston-Salem, da sehe ich aus dem Flugzeug nicht die Spieler aussteigen, sondern die Frauen. Was ist denn das? Also das verstehe ich irgendwie nicht. Also man ist doch da bei einer Weltmeisterschaft in der Weltspitze Erfolg zu haben. Und ich habe irgendwie immer den Eindruck gehabt, da sind zu viele Dinge, die einfach total ablenken irgendwie oder vielleicht wichtiger sind. Das hatte ja irgendwie nichts von einem Business. Das hatte ja eher was von so einem Familienausflug immer. Das ist es aber nicht. Das hat mich total gestört und befremdet. Also auch das ist sicherlich ein Mosaikstein, dass die Rahmenbedingungen mal stimmen und dass den Spielern eben auch vorgelebt wird. Das ist ja ganz wichtig, vorgelebt wird von den Führungskräften, die sie in dem Falle sind, wie man Erfolg herstellt. Dann aber natürlich auch, das hast du eben mal angerissen, muss natürlich jeder Einzelne sich mal irgendwie in ruhigen 5 Minuten fragen, habe ich eigentlich alles gegeben, ja oder nein? Ich glaube, dass ganz viele Spieler diese Frage mit Nein beantworten werden müssen. Ich glaube, dass nicht jeder dem Erfolg für die Mannschaft alles untergeordnet hat, sondern dass da viele individuelle Gedanken mit dabei waren, viele irgendwie auch beleidigt waren. Und das trägt einfach nicht zu einer guten Stimmung und zu einem guten Mannschaftsgefüge bei. Auch da müssen sich die Spieler mal in die eigene Nase fassen und eben auch ein wichtiges Mosaiksteinchen nehmen und sagen, was kann ich für den Erfolg für diese Mannschaft tun? Und da müssen wir eben auch mal wieder hinkommen. Es sind nicht immer nur die Medien oder was auch immer und das Trainingslager, was irgendwie vielleicht ein bisschen in the middle of nowhere ist, ja, mag vielleicht nicht die beste Wahl gewesen sein, aber das kann es ja dann irgendwie auch nicht sein. Man lebt da ja jetzt nicht 5 Jahre, sondern über einen begrenzten Zeitraum. Also ich finde, da kann man auch mal sagen, okay, dann ist es jetzt halt so. Trotzdem kann man ja seine Leistung bringen, finde ich, ja. Und das wird dann immer gerne so vorgeschoben. Das würde ich mir wünschen, dass alle mal wieder dahin kommen und sich fragen, wie schaffen wir es, den maximalen Erfolg herzustellen? Ja, und da hat die WM auf jeden Fall genügend Beispiele geliefert, wie man es dann hoffentlich besser machen kann.
Für mich sind die Norweger das perfekte Beispiel. Der Erling Haaland, gut, muss man dazu sagen, für Norwegen ist das auch nicht normal, sich für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Aber auch die, ich glaube, die hatten doch ein ähnliches Quartier wie die Schweizer, wo dann hinter dem Trainingsplatz die Wildnis anfing, wo dann lauter giftige Schlangen irgendwie unterwegs waren. War da nicht irgendwie sowas? Ja. Und die hatten, die Norweger, und das hast du halt mit jeder Faser gespürt, auch ein Haaland, der ja auch so ein bisschen aus diesem Team herausragt, ja auch als individueller Star. Aber die hatten da jede Woche, die hatten ihren Spaß ihres Lebens. So.
Genau. Ja. Ja, absolut. Das hat sich wirklich immer gezeigt und gerade auch die Norweger, die haben auch, ich weiß nicht mehr vor welchem Spiel es war, ich glaube sogar vor dem Spiel gegen England, mussten die kurzfristig ihr Hotel am Spielort wechseln, weil da irgendwie eine riesen Baustelle war und die Zimmer waren irgendwie nicht fertig und es war alles irgendwie ganz furchtbar und die haben dann ganz schnell ein anderes Quartier gesucht. Hast du davon irgendwas gehört? Nein, die haben halt trotzdem ihre Leistungen gebracht. Ja, das wird dann halt einfach hingenommen und wahrscheinlich haben sie es noch irgendwie mit einer gewissen Gelassenheit hingenommen. So, und das fehlt mir einfach so. Ich habe den Eindruck, Das zieht sich ja durch viele Bereiche, aber gerade so da den Eindruck, dass versucht wird, so jedes Hindernis auch den Spielern aus dem Weg zu räumen und das allen kommod zu machen und alle irgendwie in Watte zu packen. Und das geht einfach auch nicht, ja. Du musst einfach, wenn du einen absoluten Erfolg haben willst in der Weltspitze, dann musst du halt vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr geben als nur, sagen wir mal, 90% oder 95%, sondern musst dich einfach auch, finde ich, in dieser Zeit einfach auch, ja, leider sehr quälen, ja, aber das, wie toll wäre es, wenn man dann mit einem Erfolg rauskommt, ja, aber das ist uns leider überhaupt nicht gelungen, dieses Turnier und vielleicht auch das ein oder andere Hindernis so zu akzeptieren und so hinzunehmen, dass man nicht trotzdem seine Leistung bringen kann, ja, trotzdem, klar, das sehe ich auch, hat sicherlich auch der Bundestrainer viele Fehler gemacht, da kam einfach wahnsinnig viel zusammen, aber auch das kann nicht alleine der Grund sein, ne? Es sind halt viele Facetten, die halt letztlich zu diesem ja wirklich unsäglichen Spiel gegen Paraguay und dem Ausscheiden geführt haben.
Eine Entwicklung, die uns auf jeden Fall auch weiterhin beschäftigen wird. Wir haben ja auch jetzt dann in der zweiten Jahreshälfte ja auch die besondere Situation, dass wir ja eine Länderspielpause weniger haben, dafür eine, die besonders lang ist und die auch besonders komprimiert ist, wo du auch, ich weiß gar nicht, 3, 4 Spiele hintereinander hast, weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf.
Ja, ich glaube, weiß jetzt auch nicht genau, so 3 mindestens.
Ja, ich glaube, du hast eine kürzere und eine längere. Ich glaube, die ist sogar mit 4 Spielen.
Ja, genau.
So, und das, da kannst du ja auch nochmal einen Geist entwickeln. Da kannst du spielerisch natürlich auch nochmal dich steigern, je nachdem, wie es da auch in der Nations League steht, weil ich glaube, du hast erst die kürzere und die längere kommt dann, meine ich, erst später, aber ich bin da mir auch gerade unsicher, deswegen nagelt mich nicht drauf fest. Aber da kannst du ja zum ersten Mal so diesen Geist entwickeln, so Mini-Turniermäßig 4 Spiele und jetzt machen wir da, jetzt zeigen wir mal, oder wir überraschen einfach mal ein bisschen mit irgendwas, ne? Müssen ja nicht die großartigsten Spiele sein. Wie gesagt, wir sind, glaube ich, mittlerweile alle genügsam geworden in den letzten Jahren mit der Nationalmannschaft. Aber ja, einfach wieder so ein bisschen zu zeigen, ey, wir haben Bock darauf. So, macht Fun.
Ja,
zur Nationalmannschaft,
genau.
Zu,
ja, genau.
Gehen. Und es wäre auch schön, weil du ja auch drüber gesprochen hast, Goretzka, Sané, da bin ich deiner Meinung, Kimmich, glaube ich, wird weiterhin eine tragende Rolle spielen. Und dass vielleicht
auch
so ein Geist sich entwickelt, gerade in Josh Kimmich, der in seiner Nationalmannschaftszeit bisher eigentlich nur negative Dinge erlebt hat, dem vielleicht so in seinen letzten Jahren auch noch mal, ob es jetzt für einen Titel reicht, keine Ahnung, aber zumindest ein bisschen so das Gefühl gegen Ende hinzugeben, dass die Zeit jetzt nicht komplett und immer nur missraten war. Das wäre irgendwie sehr schön. Ich glaube, damit wäre er schon fein, weil der Weg zum Titel ist, haben wir ja eben ja auch schon besprochen, sehr, sehr weiter aktuell.
Ja, ich hoffe, dass Jürgen Klopp das schafft, dass er ihm vielleicht auch so ein bisschen die Last und die Bürde dieses Kapitänsamts nimmt. Ne? Ich habe bei Josh Kimmich immer den Eindruck, dass ihn das fast schon so ein bisschen erdrückt und er muss es ständig zeigen, dass er der Leader ist und der Anführer und macht dann hier noch eine Motivationsansage und da. Ich glaube, es ist manchmal alles so ein bisschen zu viel. Ja, und vielleicht schafft Klopp es ihm da so ein bisschen, ja, diese Bürde zu nehmen, dass er sich einfach auf das Sportliche konzentrieren kann. An guten Tagen ist natürlich in Josh Kimmich auch ein Unterschied, ja. Unterschiedsspieler, ganz klar. Ne? Und er hat das auf dieser Position, ich verstehe es einfach bis heute nicht, warum Nagelsmann ihn unbedingt da hinten rechts haben wollte, auf dieser Position einfach nicht zeigen können. Ne, das muss man so sagen, das war ein großer Fehler von Nagelsmann, einer von sehr vielen.
Wir sind auf jeden Fall gespannt und warten auf die Verkündung von der Personalie Jürgen Klopp und sind dann sehr gespannt, was daraus wird. Es wird nicht uninteressant. Da muss man dazu sagen, das, was wir ja häufig in den letzten Jahren, gerade nach den Weltmeisterschaften, die waren ja bisher jetzt zuletzt alle unerfolgreich, aber dass wir bei den letzten Weltmeisterschaften dann immer so die Phase hatten, dass das Interesse doch seitens der Fans teilweise doch stark nachgelassen hat zunächst. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, durch die Personalie Jürgen Klopp könnte das vielleicht anders sein. Das ist vielleicht der Vorteil an der Geschichte. Aber auch er muss sich sportlich beweisen, ist ja vollkommen klar.
Ja, ist auf jeden Fall der Bundestrainer, mit dem der Großteil des Landes einverstanden ist. Das ist schon mal sehr gut. Also er bekommt ja doch schon sehr viele Vorschusslorbeeren und sehr viel Liebe. Und sagen ja dann doch die meisten Marit Jürgen.
Er wird es wahrscheinlich machen und sind sehr gespannt, wie das dann wird. Wollen wir vielleicht mal noch zum Grande Finale, zum Abschluss. So als letzte Frage, damit wir diese WM auch endgültig zu den Akten legen können. Lieber Dirk, ich hoffe, es ist nicht unverschämt, wenn ich sage, du hast ein paar Weltmeisterschaften mehr erlebt wie ich. Wenn du
nee, ist es nicht. Es ist ja, wie es ist.
Wenn du mal an alle Weltmeisterschaften so zurückdenkst, die du so erlebt hast, wo würdest du die jetzige, die vergangene einsortieren? Ich gebe dir vielleicht noch eine Sekunde zum Überlegen. Bei mir ging es so los mit der WM 2006. Und wenn ich da mir alle Weltmeisterschaften angucke, würde ich diese Weltmeisterschaft vor Russland und vor Katar sehen. Aber jetzt logischerweise, da spielt natürlich das deutsche Abschneiden auch eine Rolle. Aber ich sage auch dazu, ich hätte die WM auch, wenn wir jetzt Weltmeister geworden wären, hätte ich die jetzt nicht besser bewertet. Also für mich ist diese Weltmeisterschaft klassisch im Mittelfeld. Es gab viele Dinge, die mir gefallen haben. Es gab sehr viele Dinge, die mir auch nicht gefallen haben. Ich gehe so mit dem Gefühl raus, ich war nicht ganz so melancholisch wie bei den letzten Turnieren, wo ich wirklich gesagt habe, ich war traurig, als es vorbei war, weil dafür ging die WM einfach viel zu lange. Aber ich sage dennoch, die Gruppenphase hat mir über weite Strecken großen Spaß gemacht, auch mit vielen Mannschaften, die überrascht haben, sogar auch die K.O.-Phase erreicht haben. Jetzt hinten raus fand ich sehr zäh leider. Und da finde ich, hat sich auch so ein bisschen das durchgesetzt, was wir gesagt haben, nämlich, dass die Qualität aufgrund der Länge auch einfach hinten raus jetzt abhanden gekommen ist. Und was ich auch unfassbar unsäglich fand, ist diese Regelung mit dem besten Gruppendritten, dass du da lange Zeit nicht wusstest, wer wird der Gegner, dass viele Gruppendritte, die ganz am Anfang gespielt haben, über Tage, über eine Woche warten mussten, bis die wussten, geht's für die weiter oder nicht. Das ist eine absolute Scheißregel gewesen. Gut, ich sag mal so, wenn die nächste WM-Erweiterung kommt, hast du das Problem gelöst. von daher, aber das ist, also das war so die Sache, die mich wirklich massiv gestört hat. So, jetzt habe ich doch sehr viel geredet. Also bei mir ist diese WM klassisch in meinem Ranking im Mittelfeld. Wo ist sie bei dir?
Ja, bei mir ist sie ziemlich weit unten. Also Katar und Russland, ja, waren Tiefpunkt und dann kommt aber darüber diese WM. Weil dafür war sie einfach ja viel, viel zu politisch, plus eben dieses wahnsinnig schlechte Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft. Das war wirklich dieses Spiel gegen Paraguay, das wird noch lange in Erinnerung sein. Yep. Gegen diese schlechte Mannschaft, ich habe noch nie eine Mannschaft so schlecht Fußball spielen sehen wie Paraguay bei einer WM und uns ist nichts eingefallen, das war wirklich unsäglich, dieses Spiel. Alle anderen Weltmeisterschaften, die ich erlebt habe, die sind einfach weit darüber. Also ich habe es bewusst mitbekommen, schon 1990, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Das ist nach wie vor auch meine absolute Lieblings-WM. Das Sommermärchen natürlich ist dann noch zu nennen. Dann 2014, als wir Weltmeister geworden sind. Und fand dann letztlich auch, ich habe so in Anfangsphase, ich habe so dunkle Erinnerungen dran. Ich habe mir jetzt nochmal im ersten in der Mediathek angeschaut, die WM 1982 mit diesem Spiel Frankreich gegen Deutschland, da wo Toni Schumacher rausläuft und den Battiston einfach über den Haufen rennt. Das war ja wirklich schon Körperverletzung. Das war richtig übel. Ich hatte das gar nicht mehr so übel in Erinnerung. Er hat noch nicht mal mehr, das wusste ich gar nicht mehr, er hat noch nicht mal eine gelbe Karte bekommen oder so etwas. Also es wäre natürlich heutzutage safe rot, ja, mit Videobeweis und so. Aber ja, da kommen alle anderen Weltmeisterschaften auch, weil da jeweils immer auch so schöne Geschichten waren und der Sport viel, viel mehr im Vordergrund stand. Ja, mochte ich alle Weltmeisterschaften viel lieber. Ja, und deswegen ist diese WM dann letztlich nur auf dem drittletzten Platz meiner ganzen Weltmeisterschaften, die ich miterlebt habe. aber auch einfach nur, weil Katar und Russland einfach auch aufgrund des Abschneidens der deutschen Mannschaft war ja irgendwie noch schlechter. Ja, aber,
ja.
Ansonsten, nee, wird von dieser WM, ja, weiß ich gar nicht am Ende, was so übrig bleiben wird, weil emotional angezündet hat sie mich nicht so in Gänze. Ich fand allerdings auch, dass es mit den 48 Teams besser war als gedacht. Da waren irgendwie tolle Spiele dabei. Und ich mochte das auch irgendwie, wenn ich gearbeitet habe, dass wenn ich zum Beispiel Frühdienst hatte, dass da immer schon Fußball lief. Das war super. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Wir lieben das Spiel und wir lieben halt einfach Fußball zu gucken. Aber da war ja auch nicht jedes Spiel toll, das muss man schon sagen. Ne? Ja, nichtsdestotrotz, das fand ich tatsächlich ganz gut. Da war jetzt ja auch kein Fallobst irgendwie so dabei.
Nee, ne? Gar nicht.
Irgendwie hat sich's dann am Ende doch gezogen. Ne? Und ich glaube, dass von dieser WM dann schon die etwas negativen Punkte dann auch bleiben werden. Die politische Einmischung, diese Trump- und Infantino-Shitshow und ja, die Politisierung letztlich und die Geldmaschine FIFA, auch die Ticketpreise. Es war keine WM für die normalen Fans. Die Ticketpreise fürs Finale waren weit im vierstelligen Bereich ganz oft. Also wenn du da Zuschauer gehört hast, die so erzählten, ja, ich habe da $3,000 ausgegeben und 7.000 und 10.000, das ist ja Wahnsinn. Also ich weiß, in Amerika sieht man das, glaube ich, ein bisschen anders, ne? Weil auch die Super Bowl-Karten, die sind ja genauso teuer. Ja, aber letztendlich bleibt so ein leichter Schatten, ne? Und deswegen ist diese WM für mich nicht die WM, wo ich irgendwie dann mal sagen werde, wow, das war super, dass wir diese WM erlebt haben. Es kann also dann in 4 Jahren nur besser werden. Irgendwie freue ich mich da drauf.
Oh ja, ich auch.
Weil das irgendwie doch ein ganz cooles Konzept ist. Ne? Also ich finde das cool, dass man das Eröffnungsspiel in Uruguay macht und eins in Paraguay und Argentinien und dann geht's nach Europa rüber. Ich glaube, dann wird man es ohnehin auch wieder ein bisschen mehr spüren. Ne? Das Finale ist ja in Madrid. Ich glaube, dass das ganz interessant wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das eine bessere Weltmeisterschaft wird.
Also das Gefühl habe ich auch. Ich habe mich tatsächlich verhört. Ich dachte am Anfang, du redest über die EM in 2 Jahren. Auf die freue ich mich nämlich sehr.
Ach so, ja, da freue ich mich auch. Aber wir sind ja noch bei der Weltmeisterschaft.
Ja, das stimmt. Aber da war, ich habe meinen Fehler bemerkt, als du nämlich gesagt hast, weil ich feiere das mit diesen 2, 3 Spielen da in Südamerika und dann geht's nach Europa. Ich finde das total dämlich.
Magst du nicht?
Nee.
Okay.
Also ich verstehe den Hintergrund, ne, mit Uruguay hat Jubiläum. Aber für mich ist das wirklich ein hingebasteltes Konstrukt, damit wir dann die WM danach nach Saudi-Arabien schicken kann und wir ohne Probleme sagen können, wir haben Afrika, Europa und Südamerika in einem Rutsch abgehakt. Nichts anderes ist das für mich. Also finde ich sehr spannend, dass wir da komplett unterschiedlicher Meinung sind, weil ich finde das dämlich.
Vielleicht die FIFA hat mich schon. Das haben wir jetzt gerade festgestellt. Ja, nee, ich finde das irgendwie, das ist so eine Reminiszenz an Uruguay 1930. Ich finde das okay und freue mich, dass die WM dann eben ihren Schlenker auch macht nach Portugal und Spanien.
Ja, das finde ich wiederum. Ich finde das wiederum cool, auch mit Marokko. Ich finde das ja okay, wenn diese Dreierkombination, das ist ja legitim, ja, das zu machen, weil die Vorgaben werden ja auch immer größer. Also ein einzelnes Land kann ja die WM unmöglich mehr stemmen, außer Amerika
vielleicht. Nee, also aber jetzt mit 64 Mannschaften, wie soll das gehen? Das ist ja logistisch gar nicht mehr zu stemmen.
Also von daher, diese Aufteilung da mit Spanien, Marokko und Portugal fand ich ganz cool. Aber dass das dann da mit dem, naja, das finde ich ein bisschen, hat man sich wieder ein nettes Gerüst gebaut, wo man das legitimiert, dass man das so machen kann. Und aus meiner Sicht steckt da eher was ganz anderes dahinter, dass man das macht. Aber das ist auch nur meine Interpretation. Aber wo wir uns auf jeden Fall einig sind, dass die nächste WM nur besser werden kann, glaube ich, also von daher freuen wir uns aber erstmal, dass wir in 2 Jahren eine Europameisterschaft im Mutterland des Fußballs haben, wobei ja nicht nur im Mutterland des Fußballs, ne, das geht ja da mit Irland und Schottland, das sind ja auch noch mit am Start. Da freue ich mich schon richtig drauf tatsächlich.
Das wird cool, ja.
Und von daher, ja, würde ich mal sagen, ziehen wir hier den Schlussstrich unter dieser WM.
Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hoffen natürlich, dass ihr da draußen auch einen schönen Überblick jetzt zum Abschluss nochmal hattet über die WM 2026. Und Dirk, du darfst gerne noch die letzten Worte sprechen zu diesem Turnier.
Die Liebe zum Fußball ist stärker als alles andere.
Ha, wunderschön. Müssen wir T-Shirts bedrucken. Ich hoffe, die FIFA hat jetzt nicht zugehört und macht daraus jetzt T-Shirts. So, das wäre jetzt aber dann könntest du ordentlich Geld mitverdienen.
Ja, auf jeden Fall. Also sie pressen ja alles raus, was geht. Wer weiß.
Auf jeden Fall vielen Dank, dass du mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen
Sehr
hast.
Sehr gern.
Und wir gehen jetzt auch in eine kleine Sommerpause. Die habe ich auch bitter nötig. Vielen Dank, dass ihr bei der WM, dass ihr jetzt auch die ganze Zeit mit uns mit dabei wart, dass ihr immer reingehört habt. War ja durchaus eine Überraschung, dass wir das dann doch gemacht haben, nachdem wir ja eigentlich vorher gesagt hatten, na, zur WM werden wir nichts machen. Manchmal kommt es halt ein bisschen anders. Von daher hat uns das Fieber vielleicht dann doch ein bisschen gepackt, dass man auf jeden Fall drüber sprechen musste. Aber ansonsten, jetzt ist auf jeden Fall erstmal Pause. Wir sind pünktlich zum Bundesliga-Start dann wieder da, werden dann natürlich vorher nochmal eine ausführliche Vorschau machen, werden alle Teams unter die Lupe nehmen. Der Transfermarkt ist am Glühen, schon seit Wochen, aber jetzt umso mehr, wo die WM auch vorbei ist. Von daher werden wir dann gucken, was die Bundesliga-Teams dann so gemacht haben. Aber bis dahin wünschen wir euch erstmal eine schöne Zeit, eine gute Urlaubsphase, werden bestimmt auch viele weg sein. Dirk, hast du irgendwas vor? Gehst du jetzt noch in Urlaub in nächster Zeit?
Ja, 2 Wochen an den Bodensee, da freue ich mich Schön. Sehr drauf.
Hoffentlich auf gutes Wetter.
Das hoffe ich auch.
vielen Dank an euch da draußen und wie gesagt, zum Saisonauftakt sind wir wieder da. Bis dahin eine schöne Zeit und genießt die Sonne. Ciao, tschüss.
Ciao. Coming home.